Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick. Denn deine Beine hören niemals auf.
Wir machen Giro, wir machen Giro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Mir gegenüber sitzt eine frisch geduschte Tanja Ehrert, die so aussieht, als wenn sie sich Sonntagabend jetzt gleich auf den Tatort freut, der nicht laufen wird, weil das EM-Finale läuft.
Exakt, ich werde EM-Finale anschauen, sehr wahrscheinlich, aber mehr aus Gruppenzwang als aus Interesse.
Wer gewinnt, Spanien oder England?
Schwierig, eigentlich hätte ich auf Spanien getippt, relativ safe, aber dann hat England ja die erste Halbzeit zumindest sehr gut gespielt. Deshalb bin ich gespannt. Ich habe auf jeden Fall hier, der Nachbar gegenüber vom Haus hat sogar eine Spanien-Flagge draußen hängen und ist großer Spanien-Fan. Das letzte Spiel habe ich erst nicht geschaut, aber habe aufgrund der Jubelschreie die Tordifferenz erraten können. Deshalb bin ich gespannt, wer heute Abend gewinnt. Und was sagst du?
Ich schaue es mir komplett neutral an und es ist mir ehrlicherweise auch relativ egal. Seitdem Deutschland bei der EM raus ist, bin ich da auch ausgestiegen. Und umso bitterer ist, dass jetzt Spanien auch im Finale ist, finde ich, weil wir waren ja nah dran, die zu schlagen. Und ich wäre mir sehr sicher gewesen, dass wir jetzt im Finale gestanden hätten.
Ja, das ist natürlich die Frage.
Aber hätte.
Weil wäre es besser, Spanien wäre ausgeschieden, was ja dann eventuell impliziert, dass wir gegen eine schlechtere Mannschaft verloren haben. Oder ist besser, dass Spanien im Finale steht und wir dann eventuell gegen den neuen Europameister rausgeflogen sind?
Also in meinem Kopf hätte Deutschland dann die EM gewonnen. Aber wie gesagt, hätte, Fahrradkette. Wir sind ja auch kein Fußball-Podcast. Heute Abend ist die Fußball-EM dann abgerappt.
Und dann muss man nie mehr über Fußball reden. Aber ich finde es total witzig, weil ich höre ja auch selbst sehr gerne Podcasts und ja unfassbar viele Podcasts. Und es ist einfach so ulkig, wie kein Podcast drumherum kommt, über die EM zu sprechen, was wieder so die Wichtigkeit von Fußball in Deutschland vor allem oder in der ganzen Welt eigentlich zeigt. Weil keiner spricht über, also ich meine, egal ob man jetzt irgendwie fest und flauschig, gemischtes Hack, wie heißt der, Sunset Club, Cowlitz Hills, egal was man hört, jeder redet über Fußball.
Parallelwelten.
Und ich habe noch keinen einzigen über die Tour de France reden hören. Also ich meine, zumindest halt
Radio, RTW.
Außerhalb von Radsport-Podcasts. Das meine ich.
Ja, da kann ich gar nicht mitreden, weil ich bin wirklich komplett off. Das stört mich richtig doll. Ich glaube, ich habe seit März keinen einzigen Podcast mehr gehört. Auch meinen Stamm-Podcast nicht. Und ich habe es mir echt vorgenommen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, bei der Netflix-Doku weiterzukommen. Ich bin einfach exakt da, wo wir letztes Mal aufgenommen haben. Das heißt, da kann ich auch gar keinen Bezug zu nehmen.
Sehr gut, Hausaufgaben nicht erledigt. Aber wie du...
Sehr, sehr, sehr viel los. Wie in der Schule früher, einfach Hausaufgaben ich hoffe jetzt gerade, dass ich nicht drankomme. Und wenn man dann so doch aufgerufen wird, Rick, was hast du da? Dann so, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. So, richtig. Oder meistens noch irgendeine Ausrede einfallen lassen.
Ja, das stimmt. Ich meine, da kann ich nicht so ganz aus Erfahrung sprechen, weil ich natürlich eine fleißige Schülerin war. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich muss sagen, wie du mir wahrscheinlich auch ansiehst, ich bin so entspannt wie nie. Nach den letzten beiden Malen im Podcast am Limit hatte ich einfach eine normale Arbeitswoche, die sich schon fast wie Urlaub angefühlt hat. Ich habe jeden Tag geschafft, Sport zu machen. Ich hatte ein Sozialleben. Ich habe sogar die Wohnung aufgeräumt. Also heute bin ich sehr entspannt.
Läuft bei dir?
Heute läuft's.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ich hingegen bin komplett im Sack.
Ja, vor allem hast du jetzt mal einen richtigen 24-Stunden-Dienst hinter dir. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Ich wollte nur noch sagen, das letzte Mal hatte ich ja erwähnt, dass mein Papa sich die Rippen gebrochen hat. Das ist jetzt noch mal eine richtig große Sache geworden. Ich musste da auch noch ein bisschen medizinischen Einsatz zeigen, damit er auf jeden Fall verlegt wird in eine Thoraxchirurgie. Und er ist dann auch noch operiert worden. Deshalb nochmal an der Stelle, weil er sich beim letzten Mal auch gefreut hat, dass ich ihm liebe Grüße und gute Besserung geschickt habe, schicke ich hier auch gute Besserung. Morgen darf er dann wahrscheinlich nach knapp eineinhalb Wochen dann endlich nach Hause. Und deshalb weiterhin gute Besserung, Papa.
Ja, gute Besserung, Papa, wünsche ich dir auch. Ja, es ist der heilige Monat, es ist Juli. Es gibt einiges zu besprechen, zum Glück, auch wenn man die Netflix-Doku nicht geschaut hat, ist ja jeden Tag Tour de France-Etappe. Und ja, wir zwei sind, glaube ich, sehr, sehr glücklich als Pogacar-Fans. Wir kommen gerade richtig auf unsere Kosten. Und wahrscheinlich könnte man diese Folge nur über die Tour de France reden. Von daher, lass uns das auch doch direkt mal tun, weil ich denke, das interessiert auch sehr, sehr viele unserer Hörerinnen und unserer Hörer, was so unsere Außenwahrnehmung und unsere Einschätzung zur Tour de France
voll.
Ist.
Voll, vor allem habe ich ja auch beim letzten Mal gesagt, vielleicht schaffe ich es diese Woche endlich mal Tour zu gucken. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, so ziemlich jede Etappe geschaut. Und natürlich ist heute auch noch der Frauen-Giro zu Ende gegangen. Aber darüber können wir gleich auch noch sprechen.
Ja, darüber können wir natürlich auch noch sprechen. Lass uns aber doch direkt mit der Tour de France anfangen. Was soll man sagen? Poggi gewinnt das Pyrenäen-Wochenende komplett. Zwei Etappen, Roglic ist raus. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie du findest, dass Evenepoel sich schlägt. Über Vingegaard auch, über die Sprints. Also womit wollen wir anfangen, liebe Tanja?
Lass uns doch mal mit dem Ausscheiden von Roglic anfangen. Das ist vielleicht am schnellsten abgehakt und hat ja zumindest aus deutscher Mannschaftssicht schon ein bisschen was verändert in der Tour.
Ja, also mir tut's sau, sau leid. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, also das Rebranding von dem Team jetzt durch den Einstieg von Red Bull gefällt mir persönlich ja sehr, sehr gut. Wirken sehr professionell oder noch professioneller als vorher einfach. Ich finde die Trikots auch richtig schön. Ich finde auch irgendwie so dieses, ja, dieser Red Bull, das Logo, das pimpt das ganze Team nochmal so ein bisschen und man hat so wirklich gefühlt, okay, da ist jetzt ein Team auf Augenhöhe mit den Top 2, 3 Teams der Welt. Dementsprechend war ich natürlich auch sehr gespannt und ja, umso schwerer, glaube ich, wiegt das Ausscheiden von Primoz Roglic, obwohl man natürlich sagen muss, bis zum Ausscheiden hat er halt auch, ist er nicht so wirklich aufgetreten, als wenn das Podium realistisch gewesen wäre. Also er war schon ganz klar die Nummer 4 von den 4 Favoriten, die da ja im Vorfeld als Favoriten gehandelt worden sind. Also Vingegaard und Pogacar waren ja eh so ein bisschen auf einem anderen Stern und Roglic hat aber auch oft gut mitgehalten, aber ich fand, Roglic hat halt wirklich direkt von Anfang an bis jetzt zum Ausscheiden irgendwie immer den Kürzeren gezogen. Sei das auf der Gravel-Etappe, sei das auf den Bergen, die bis dahin waren. Also es war irgendwie nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht der Roglic, den ich letztes Jahr noch bei Jumbo-Visma gesehen habe.
Ich weiß nicht, ob ich ihn als klare 4 gesehen hätte. Ich hätte gesagt, dass er vielleicht in der dritten Woche im Gegensatz zu einem Evenepoel nochmal so ein bisschen die Erfahrung und natürlich auch so die Grand Tour-Härte ausspielen kann, wenn er dabei geblieben wäre. Deshalb hätte ich gedacht, es wird schon ein interessanter Kampf, eventuell ums Podium. Aber wie du sagst, was ich finde, was irgendwie mehr ins Gewicht gefallen ist als sonst, so als Quereinsteiger war Roglic ja immer so ein bisschen technisch ein bisschen weiter zurück als andere Fahrer. Und ich meine, Evenepoel ist natürlich auch Quereinsteiger, aber in einem deutlich jüngeren Alter und hat, glaube ich, dementsprechend auch die Technik deutlich schneller und besser beherrscht. Und ich würde sagen, dass auch die 2 Stürze natürlich nicht komplett selbst verschuldet waren, aber wahrscheinlich schon so ein bisschen auch der Grund dafür, auch ein bisschen so das mangelnde oder das deutlich weniger stark ausgeprägte Bikehandling sein könnte. Ja.
Also bei dem zweiten Sturz, den, da fand ich schon auch, den hat man dann öfter in Zeitlupe von oben gesehen und ich fand es schon krass, wie, also erstmal muss man schon sagen, das erste ist die Position natürlich da. Ja. Also ich verstehe natürlich, dass man auch 3 Wochen lang nicht immer in der ersten und zweiten Reihe fahren kann und will und aber eigentlich muss man das halt als GC-Fahrer, ne? Und man sieht halt bei einem Pogacar, bei einem Vingegaard und bei einem Evenepoel, die sind irgendwie gefühlt bei so einer Sprintankunft immer vorne zu sehen und werden vorne von dem Team gehalten und in dem Moment, mich hat das als Fahrer selber auch immer gestresst, dieser Druck, dieses ständige vorne fahren. Ich konnte das auch nicht so gut, aber in der Situation, wo er das zweite Mal stürzt, ist einmal schon aufgefallen, dass er eher so in der Mitte des Feldes war, ne? Und das waren halt so 10 Kilometer vom Ziel, also da hätte man schon weiter vorne fahren müssen, würde ich eigentlich sagen. Und dann fällt das wirklich auch in dieser Zeitlupe auf, während alle Fahrer irgendwie, natürlich ist das Ganze unglücklich, dass Luzenko war es ja, glaube ich, der sich da aufhängt und dann rüberfällt, dass der sozusagen genau in die Fahrtrichtung und in die Fahrbahn fällt, ist super bitter. Aber irgendwie alle Fahrer reagieren und ich finde noch viel krasser, wie ein Van der Poel eigentlich aus derselben Geschwindigkeit zum Stehen kommt und rechts sich so abfängt im Busch. Und Roglic reagiert halt so eine Sekunde später gefühlt als alle anderen. Und diese Sekunde führt halt dazu, dass er so gefühlt ungebremst einfach in den Fahrer vor ihm reinfährt und halt über den Lenker geht, ne? Also ich fand auch einfach Reaktionszeit, wie du sagst, fahrerisches Können, so in dem Sturz von oben hat man da schon einen Unterschied gesehen zu anderen Fahrern.
Ja, also so hätte ich es nämlich auch gesagt oder deshalb auch der Einwand meinerseits. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man die Sicht nicht beurteilen kann, also was hat der Fahrer gesehen, weil manchmal ist ja auch eine verspätete Reaktion einfach eine ganz andere Sicht, nur weil man einen anderen Fahrer vor sich hat, der alles irgendwie für einen blockt. Kann ja auch sein, dass man genau in dem Moment auf den Garmin guckt und genau deshalb, oder auf den Wahoo oder auf den Radcomputer und deshalb nicht reagiert. Das kann ja ganz viele Gründe haben. Aber natürlich hat Roglic so in der Geschichte mit Stürzen und mit einfach ein bisschen weniger Skills als andere, gibt einem, glaube ich, den Eindruck, dass das vielleicht auch ein bisschen einfach wirklich das mangelnde Handling sein könnte und im aktuellen Radsport wahrscheinlich auch einfach wie in anderen Sportarten. Wir haben heute Morgen hier Ironman geguckt, wo ich auch gesagt habe, Triathlon hat sich so verändert. Früher gab es halt irgendwie die starken Schwimmer und die starken Radfahrer und die starken Läufer, was natürlich das Rennen an sich viel spannender gemacht hat, weil man nie wusste, wer kann seine Stärke wie ausspielen. Und ich glaube, im Radsport konnte man sich auch so ein bisschen Schwächen erlauben. Und durch die Dichte im Radsport aktuell sind das dann halt genau diese Schwächen, die man sich einfach nicht mehr erlauben kann. Und gerade bei so einem GC-Battle, wo es dann halt in einer dreiwöchigen Grand Tour dann theoretisch auf Sekunden ankommt, aber andererseits sind wir jetzt kurz vorm zweiten Ruhetag und Pogacar hat über 3 Minuten Vorsprung auf Platz 2. Also Wahnsinn.
Voll, voll, voll. Also ich würde aber trotzdem noch ganz kurz gerne bei diesem Roglic-Thema bleiben, weil also ich finde es halt schon auch echt ein bisschen erschreckend, ne? Also man wünscht das ja keinem Fahrer und ich finde den auch super sympathisch eigentlich von der Fahrweise. Und ich habe auch diese ARD-Doku geschaut, alles auf Gelb. Wer die noch nicht gesehen hat, schaut euch die gerne mal an. Aber es ist halt schon echt, ich sag gar nicht, dass er was dafür kann, aber es gibt ja diesen Spruch, immer Glück ist dann auch irgendwann Können. Und in dem Fall würde ich den so ein bisschen umdrehen bei ihm, weil wenn man jetzt die Saison so ein bisschen verfolgt, von Baskenland-Rundfahrt gestürzt im Liedertrikot und raus, Dauphiné hat er zwar gewonnen, aber auch zweimal gestürzt, da im Prolog sich verfahren, es sind dann irgendwie so relativ viele Patzer auf einmal und das ist halt schon bitter und da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie, glaube ich, einen Ralf Denk oder einen Rolf Aldag wäre, dann würde mich das auch schon, glaube ich, ein bisschen beschäftigen, weil das ist sicherlich mit Abstand der teuerste Fahrer in der Teamgeschichte und natürlich will ich ihm jetzt nicht den schwarzen Peter zuschieben, aber das ist natürlich immer so der Worst Case, der jetzt passiert ist für das Team, ne? Dass der, du planst das ein Jahr, du verpflichtest den für viel Geld und jetzt ist der irgendwie die Hälfte der Tour ist um und jetzt ist er raus und ich glaube, jetzt wird es auch ganz schwierig, wenn sich so ein Team auf so eine Mission so krass eingestellt hatte, da den Shift jetzt hinzubekommen, irgendwie noch eine erfolgreiche Tour zu machen, weil du hast es gesagt, jetzt ist Sonntag, der 14. Juli, morgen ist Ruhetag und dann sind halt noch 6 Etappen, ne? Und in den 6 Etappen ist ein Sprint und sonst sind es super, super schwere Etappen. Das heißt, da hat das Team jetzt auch nicht mehr so viele Fahrer. Vlasov ist auch schon raus. Also eigentlich muss man da wirklich hoffen, dass, glaube ich, einen Jay Hindley und irgendwie einen Bob Jungels vielleicht mal am richtigen Tag in der Gruppe sitzen und dann noch eine Etappe abschießen. Weil ansonsten war das für das Team Red Bull Bora und Sgro halt echt eine sehr bescheidene Tour de France, ne? Und ich wünsche denen das, dass die das auch irgendwie gedreht bekommen. Aber ja, jetzt gerade ist, glaube ich, erstmal, ich glaube, vom Kopf auch schwierig, wenn man in dieser ARD-Doku Alles auf Gelb, die ich gesehen habe, da haben die halt ganz klar gesagt, ne, die Jungs haben irgendwie 12, 13, 14 Wochen zusammen verbracht im Hinblick auf diese Tour und du hast so viel Verzicht, du opferst so viel und dann, wenn das halt dann sportlich so gar nicht belohnt wird, ich glaube, das ist auch schon hart vom Kopf, dass du das erstmal so runterschluckst und jetzt erst recht so ungefähr.
Ja, total. Und jetzt kommen wir an deine Hausaufgaben. Also ich habe dann auch gemerkt, dass tatsächlich die letzte Folge, die Champs-Élysées-Folge von der Netflix-Doku, doch noch gar nicht gesehen hatte. Und da merkt man ja auch, dass Bora letztes Jahr auch nicht super happy war mit der ganzen Tour, obwohl ja trotzdem der Erfolg von Jay Hindley und kurz in Gelb ja schon so ein großes Highlight war und auch emotional. Aber trotzdem haben sie ja nicht ganz die Erfolge feiern können, die sie sich, glaube ich, erwünscht hatten. Aber krönen dann halt dann noch den Abschluss mit der Champs-Élysées-Etappe. Deshalb ja, es wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen, dass sowas in der letzten Woche auch noch passiert. Und gerade die letzte Etappe ist ja oft, wie du sagst, gut für Ausreißergruppen und Siege aus der Ausreißergruppe. Deshalb mal gucken, ob sie da noch ein bisschen ein versöhnliches Ende, wie auch im letzten Jahr, bekommen.
Es wäre ihnen definitiv zu wünschen. Jetzt kommen wir mal von Roglic, der wirklich eine bescheidene Tour hatte, zu den anderen drei Favoriten, die, ja, wie man es eigentlich erwarten konnte, auch die ersten drei Plätze der Gesamtwertung belegen. Und die Frage war ja eigentlich nur so ein bisschen, in welcher Reihenfolge wird das Ganze sein. Lass uns doch, sag ich mal, mit ein bisschen der mit der langweiligsten Story anfangen. Das ist Evenepoel, der sich aber, also von den drei, sag ich mal, weil das große Duell ist natürlich irgendwie Pogacar-Vingegaard, was natürlich jetzt nach den beiden Etappen in den Pyrenäen auch, ich will nicht sagen, dass es entschieden ist, weil das wäre viel zu früh, die dritte Woche ist so schwer, da kann auch so viel passieren. Aber natürlich ist schon eine Tendenz zu erkennen, würde ich sagen, dass Pogacar einen Tick stärker ist.
Es wirkt auf jeden Fall sehr souverän die letzten Tage.
Ja, das muss man sagen. Und Evenepoel finde ich aber, also ich muss ihm viel Lob aussprechen, weil ich hatte von vornherein nicht erwartet, dass er mithalten kann. Und ich finde sogar, dass er besser mithält, ich will nicht sagen, als ich erwartet hatte, aber ich finde, er schlägt sich sehr, sehr gut. Also es ist seine erste Tour, er ist souverän auf Platz 3 und man muss halt einfach sagen, das hatte ich auch so erwartet, dass ein Vingegaard und Pogacar einfach auf einem anderen Level sind, obwohl ich jetzt bei Vingegaard mal in Klammern auch noch sagen will, ich hatte nicht erwartet, dass er überhaupt so stark ist nach der Verletzung. Von daher riesen Respekt, dass er so viel Parole bietet und so ein ebenbürtiger Gegner ist für Pogacar. Aber ja, wie siehst du Evenepoel?
Ja, genauso eigentlich. Ich habe heute noch gedacht, witzig, dass man noch vor 2 Jahren, wahrscheinlich so knapp 2 Jahren, immer darüber gesprochen hat, ob Evenepoel überhaupt mal ein GC-Fahrer werden kann und dass er jetzt trotzdem bei, ich meine, natürlich ist er auch ein Ausnahmetalent, aber gerade was Grand Tours angeht, sind, glaube ich, Pogacar und Vingegaard einfach so Ausnahmetalente über Generationen hinweg und dass er da einfach jetzt trotzdem relativ souverän mitfährt, bei der ersten Tour ist auf jeden Fall, finde ich, aller Ehren wert.
Ich finde es so crazy, dass so andere geisteskranke, also so im positiven Sinne, so komplett übertrieben krasse Fahrer wie ein Carapaz, wie ein Enric Mas, die heute in der Spitzengruppe waren.
Genau, ja.
Das sind ja alles Fahrer, die irgendwie als Kandidaten für den Gesamtsieg gehandelt worden sind bis vor 1, 2, 3 Jahren, würde ich sagen. Und auch heute wieder, das sind auf einmal Fahrer, die in die Spitzengruppe gehen, um überhaupt versuchen, eine Etappe zu gewinnen. Weil die wissen, im direkten Duell haben sie gar keine Chance mehr gegen Pogacar, Vingegaard. Und die sahen halt heute dann wieder aus wie Statisten so ein bisschen. Ne? Also am letzten Berg, dann fahren die Helfer, also heute, oder meistens ist es ja UAE gewesen, heute, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, wie heißt der junge Amerikaner? Jorgensen. Jorgensen hat ja heute das Tempo dann gemacht, lange. Und der holt die halt dann zurück auf eine Minute und dann attackieren die und dann ist der Vorsprung direkt weg. Also das finde ich immer wieder so krass. Also ich muss mich immer wieder so ja wieder ins Bewusstsein rufen, weil ich glaube, das realisiert man auch vom Fernseher einfach nicht, wie krass gut diese beiden Fahrer sind. Also ich fand es heute bei der Bergankunft bei Tour de Bay halt so krass, wo die mal immer wieder Aufnahmen von der Seite gezeigt haben. Wie schnell sind die bitte diesen Berg hochgefahren einfach so. Also ey, absoluter Wahnsinn. Hast du mal das Ergebnis gecheckt, ob Leute aus dem Zeitlimit geflogen sind? Das habe ich gar nicht mehr gemacht.
Ich habe gerade von Kev gesehen, wie er ins Ziel kommt, völlig am Ende. Aber ich habe noch nicht das Zeitlimit angeschaut. Aber ja, wie du sagst, es ist halt wirklich Wahnsinn, dass man, normalerweise hatte man eine Ausreißergruppe mit, sage ich mal, Helfern, Leute, die auf eine, die Freigabe hatten, auf eine Etappe zu gehen. Und dass die dann wirklich von den GC-Fahrern zügig eingeholt wurden, vollkommen klar. Aber jetzt, wenn man wirklich die Sekunden dahin schmelzen sieht und dann, wie du sagst, ein Enric Maas vorne fährt, ein Carapaz vorne fährt, dann ist es halt wirklich ja, absoluter Wahnsinn und zeigt einem halt, wie stark mit Abstand diese beiden, beziehungsweise nehmen wir einfach mal Evenepoel mit rein, wie diese drei Fahrer sind. Ja, einer ist out of time limit, Bram Welten von DSM.
Ja, sehe ich auch gerade. Arnaud Demar hat sich um 45 Sekunden hatte Arnaud Demar noch vorm Zeitlimit, sehe ich gerade. Und die Gruppe um Kev 2 Minuten, weil ich habe halt nur die Live-Übertragung gesehen. Okay, das ist schon beeindruckend. Die ganzen Sprinter hatten so, ja, fast, also immer alle so über 50 Minuten. Rückstand, 50 Minuten Rückstand, überlebt euch das mal auf einer Etappe, weil heute war ja Berghochstart und die waren halt direkt nach dem allerersten Bergabgang, 7 Kilometer ging es da berghoch, sind auf der ganzen Etappe nie wieder zurückgekommen und dann war das halt wirklich eine absolute, also heute war eine Etappe, da hätte ich mir wirklich vor Angst in die Hose gemacht vorm Start und ja, es hat in Anführungsstrichen nur einen erwischt, aber da sind sehr, sehr viele Sprinter jetzt echt nah dran gewesen am Zeitlimit. Und wie ich gesagt habe, die dritte Woche sind gefühlt nur noch Bergetappen.
Jetzt ist die Frage, wenn wir schon beim Sprinter sind, sprechen wir über die Sprints oder sprechen wir weiter über die GC-Fahrer?
Lass uns über die GC-Fahrer weiterreden. Ich hatte es gerade nur, weil ich das, wie gesagt, der Live-Übertragung verfolgt hatte, dass auch John Degenkolb in der letzten Gruppe war und es war halt immer wieder Thema in der ARD-Berichterstattung, wie knapp es ungefähr mit dem Zeitlimit wird. Naja, alle haben es geschafft. Stark, Jungs, genießt den Ruhetag jetzt erstmal. Ja, lass uns über das große Duell sprechen, die zwei Top-Favoriten. Ich muss dazu gestehen, ich habe fast jede Etappe komplett weggesuchtet. Ich würde auch gerne mit dir über die Gravel-Etappe nochmal an sich so sprechen. Aber die einzige Etappe, die ich nicht richtig verfolgt habe, das war die Vingegaard gewonnen hat. Und irgendwie war danach so mein Gefühl, also ich habe da nur den Zielsprint gesehen und die Highlights. Ich würde einmal, klär mich da einmal ganz kurz auf. Da hat Pogi irgendwie relativ früh attackiert und wird wieder eingeholt. Und wie war das?
Na, ich muss ja sagen, ich sehe auch immer nur die letzten Kilometer, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Also mehr kann ich dir wahrscheinlich auch nicht erzählen. Ich hatte es nur so verstanden, weil ich natürlich wieder den Parallelkommentar von RTF bzw. Science geschaut habe, von Lennart, Lukas, Ritchie und Tobi. Und die hatten die ganze Zeit davon gesprochen, dass eigentlich erst Pogacar Vingegaard attackiert hatte und das relativ souverän aussah. Und ich weiß nicht, ob er da einfach überzogen hat, aber Vingegaard holt ihn dann wieder ein und dann sieht es eigentlich fast so aus, als würde Pogacar krachen gehen. Und ich glaube, er pokert dann nur so ein bisschen und Vingegaard traut dem Braten nicht so wirklich, ob Pogacar jetzt nur so tut oder aber wirklich am Ende ist. Aber ich würde sagen, der Sprint hat dann bewiesen, dass Pogacar wirklich richtig am Ende war. Weil dass Pogacar einen Sprint gegen Vingegaard verliert, hat man auch nicht alle Tage.
Ja, genau, das hatte ich dann gesehen. Und da sah Pogi auch ziemlich angenockt aus, das stimmt schon.
Ja, aber vor allem, der geht ja noch einmal kurz aus dem Sattel und setzt sich dann eigentlich wieder direkt hin, weil er merkt, da kommt nichts mehr.
Ja.
Und das ist ja immer das direkte Zeichen, dass wirklich Ende Gelände ist.
Ja, aber vielleicht war das die Etappe, wo Vingegaard hätte Zeit gut machen können. Und da hat ja Pogi dann auch nicht wirklich was verloren. Ich hatte das auch genauso gesehen wie du, einfach nur in den Highlights, die Zusammenfassung. Aber Ich dachte nur, vielleicht hattest du noch mehr gesehen und hattest noch ein paar Insights, aber und ich hatte halt so voll das Gefühl danach, also nach dieser Etappe, war so voll das Gefühl da, dass das Momentum jetzt auf Vingegaards Seite wäre und alle, mit denen ich gesprochen habe, waren so, ah ja, nee, Vingegaard ist der Tourfavorit, der wird es schon gewinnen in der dritten Woche. Und jetzt kamen also diese zwei Pyrenäen-Etappen und ja, Pogacar hat halt gestern, glaube ich, 44 Sekunden rausgeholt mit der Zeit Boni im Ziel und heute waren es wieder irgendwie knapp eine Minute 10 oder so. Also hat jetzt einfach seinen Vorsprung von einer Minute auf über 3 Minuten ausgebaut und ja, war einfach sehr, sehr, sehr souverän, wie du es gerade gesagt hast. Ich würde auch noch nicht, wie gerade eben schon mal gesagt, von der Voreinstellung reden, aber es sieht erstmal sehr, sehr gut aus für uns, die Pogacar-Fans sind.
Vor allem meine Hoffnung war auch, ich habe dann direkt nach der Etappe geschaut, wie viel Zeit hat er, um sich zu erholen. Dann habe ich gesehen, 2 flach oder eher flache Etappen, die wahrscheinlich im Sprint enden. Dann aber ja wieder auch so interessant zu sehen, dass Pogacar einfach, und das macht ihn ja dann, glaube ich, auch einfach zu so einem tollen Fahrer oder ein Fahrer, den man eben gern beim Rennenfahren zuschaut, weil er dann einfach im Vergleich zu den anderen GC-Fahrern einfach beim Sprint noch voll mit reinhält und irgendwie noch in die Top 10 fährt. Ja. Was ich halt sehr, sehr, sehr mag, weil er könnte ja auch genauso sagen, ich lasse ausrollen und spare ein paar Körner, aber er fällt dann trotzdem mit rein, auch wenn er am Vortag tot war. Und dann zu sehen, dass er jetzt trotzdem der eigentlich wirklich dominante Fahrer auch in den Bergen ist, hat heute auch, man hat noch einen Funkspruch gehört von Jumbo, wo sie sagen, Jonas, du hast alles gemacht, wir müssen uns eingestehen, dass Pogacar besser ist. Also es sieht, würde ich sagen, sowohl im inneren Kreis als auch von außen gesehen wirklich danach aus, als könnte Pogacar dieses gelbe Trikot mit nach Paris und damit mit nach Hause nehmen.
Ja, den habe ich auch noch gehört. Und ja, wie gesagt, ich finde aber, es ist trotzdem aller Ehren wert, wie Vingegaard sich trotzdem schlägt. Also bei allem Sympathien, die ich für Pogacar habe und dass ich die Daumen für den drücke, finde ich es absolut beeindruckend, in was für einer Form Vingegaard trotzdem ist, so Parole zu bieten. Werbung! Diese Folge wird euch präsentiert von Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community schon lange fehlt. Einen smoothen, sicheren und unkomplizierten Weg, gebrauchte und refurbished Räder zu kaufen und zu verkaufen. Und das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravel, Mountain und Triathlon-Bikes auf bicycle.com steckt auf jeden Fall auch das richtige Bike für dich. Das bekommst du mit garantierten KäuferInnenschutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn ob durch Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben, weil sie daran glauben, dass ein jedes Bike das verdient hat. Und weil sie daran glauben, dass du an ein Traumrad kommen kannst, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und ohne dabei auf die Performance verzichten zu müssen, die du dir wünschst. Und was, wenn du dein Fahrrad verkaufen möchtest? Dann kümmert sich Bicycle um einen reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann auch immer es dir passt. Für kurze Zeit kannst du jetzt 100 Euro bei deinem nächsten Fahrradkauf sparen. Ganz einfach mit dem Code PLANZ. Gib gebraucht eine Chance und finde dein nächstes Traumbike auf bicycle.com. Den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Genau, wir waren stehen geblieben beim Duell Pogacar-Vingegaard, wo ich gesagt habe, Respekt an Winge, den alten Dänen, der da gut Parole bieten kann. Und ja, trotzdem bin ich natürlich als großer Pogi-Fan, finde ich das ganz gut, dass der das so dominiert. Muss ich schon ehrlich sagen.
Finde ich auch, weil es bleibt trotzdem spannend. Aber am Ende gewinnt nicht der Bösewicht, sondern der Superheld. Obwohl, Vingegaard ist ja auch kein wirklicher Bösewicht. Ich habe heute zu Lennart gesagt, Vingegaard erinnert mich immer an Fievel der Mauswanderer. Kennst du noch Fievel der Mauswanderer? Und der,
Den Namen kenne ich, aber ich habe kein Bild vor Augen.
Ja, der sieht genau aus wie Vingegaard. Also, wenn ihr euch an Fallwild der Mauswanderer erinnert, genau so sieht er für mich aus. Und
aber es ist so witzig, weil zum Beispiel Leo, ich habe das nie so mitbekommen, aber irgendwie, wir hatten die Tage, ich will nicht sagen eine Diskussion darüber, aber also von meiner Seite aus war es schon eine kleine Diskussion, weil sie sich so ein bisschen als Vingegaard-Fan geoutet hat.
Echt?
Beziehungsweise gesagt hat, sie findet den schon sympathisch und wie der so ist, so bodenständig und so ruhig. Und ich meinte einfach so, hä, du meinst langweilig. Und also ich so, aber Pogacar ist doch viel cooler, der macht so Show. Und dann meinte ich so, ja, aber ich mag bei dem Vingegaard, das ist nicht so ein Lackaffe. Ich so, und also sie meinte damit nicht, dass Pogacar ein Lackaffe ist, aber sie meinte einfach so, es ist nicht so ein Star, der so Allüren hat und so groß kotzig daherkommt, sondern
das ist ja Pogacar auch nicht, aber er ist trotzdem unterhaltsam.
Nee, genau, also das meinte sie ja damit auch nicht, aber sie meinte es so, dass sie das an Vingegaard sehr sympathisch findet, dass er schon zweimal die Tour gewonnen hat, aber so, ja, eigentlich kommt er um die Ecke wie ein Neoprofi, der noch nie Radrennen gefahren ist, so, also weißt du, so der sehr, sehr bodenständig ist, das mag sie so sehr an ihm, was ich auch nicht so verstanden habe. Weil ich gesagt habe, ja, ich finde
also
langweilig.
Wenn jetzt die Wahl wäre zwischen Evenepoel zum Beispiel und Vingegaard, dann würde ich mich auch für Vingegaard entscheiden. Aber
ja,
gegen
recht,
Pogi
stimmt,
kann
ja
man halt nur verlieren.
Ich glaube auch.
Das ist halt, also so ja, menschlich vom Gefühl her.
Ja, das stimmt. Und ich muss halt sagen, also auf der Gravel-Etappe haben die mich schon richtig aufgeregt. Also wie du gesagt hast, so Pogi ist halt so ein richtiger Rennfahrer. Bei dem hast du teilweise als Pogacar-Fan sitze ich vorm Fernseher, freue mich, wenn er attackiert, aber habe gleichzeitig immer so Angst.
Übertreib's nicht.
Oh, hoffentlich übernimmt er sich nicht.
Genau,
hoffentlich übernimmt er sich nicht so. Und das ist aber irgendwie auch das Geile, dass er so offensiv fährt. Und selbst wenn er da mal explodiert, wie die letzten zwei Jahre Natur, dann ist er trotzdem so sympathisch dabei. Und das fand ich so übertrieben auf der Gravel-Etappe, wie Vingegaard und Jumbo, ich sag auch schon Jumbo, du hast gerade auch Jumbo gesagt. Es heißt jetzt Team Visma Lease Bike.
Ja, ich habe mehrfach schon Jumbo gesagt.
Kurzer Exkurs auch, ich achte da eigentlich auch nicht drauf, aber ich habe ja zwei Tage bei der ARD kommentiert und mir wurde dann immer im Off gesagt, wenn ich den Teamnamen falsch ausspreche. Und das passiert erschreckend oft, weil man halt einfach so diese. Also zum Beispiel ganz schwierig ist Sudal Quickstep. Für mich ist es halt Lotto Sudal. So, weißt du, so das Team Lotto, das ist nicht Lotto Destiny. Und das ist jetzt Sudal Quickstep. Und ganz krass ist auch irgendwie Team DSM, Firma nicht Post NL. Da denke ich mir, ja gut, bis ich das ausgesprochen habe, Leute. Aber egal, ist jetzt ganz anderes Thema wieder.
Aber
gewesen.
Das ist mir tatsächlich letztes Mal bei der letzten Folge schon aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, ich glaube, Rick ist wegen einigen Namen verwarnt worden, weil du so in der letzten Folge so richtig adäquat die Teamnamen gesagt hast und
ich habe die alle
genau,
gelernt.
Genau, das habe ich mir gedacht, da ist was vorgefallen.
Und genauso, zum Beispiel genauso wurde ich mein Deutsch wurde berichtigt. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das Richtige war von
ja, so wie mit Parole aber, und Paroli. Also ich meine, dass dein Deutsch berichtigt wird, und das, obwohl du einem Schwaben gegenüber sitzt, das passiert dir auch in jeder Folge.
Also ich habe auf jeden Fall immer gehört, oh, der wird jetzt abgehängt, aber das ist sozusagen falsch. Es wird gesagt, man muss sagen, der wird gerade abgehangen.
Ja.
Und ich sage immer abgehängt und da haben sich dann ein paar Deutschlehrer aufgeregt, dass das halt nicht richtig ist, dass man das so sagt. Tut mir leid, das ist so drin in mir. Ich krieg das
deshalb bin ich ganz froh, dass ich als Non-Native-Speaker dann die Tour de France auf Englisch kommentiere. Da wird einem wahrscheinlich mehr verziehen, als wenn man als nicht hochdeutsch sprechender, sprachlich eingeschränkter Mensch offiziell im Fernsehen kommentiert.
Ah, aber ich finde aber dein Englisch ist gut, muss ich sagen. Also
ja,
Dein Englisch, bin ich immer beeindruckt, wenn ich dich Englisch sprechen höre.
Deshalb habe ich ja auch mehr Hoffnung, auf Englisch zu kommentieren als auf Deutsch. Also ich glaube, vom Deutschen hätte ich mehr Angst, weil, wie du sagst, solche Sachen wie abgehangen, abgehängt oder ich sage ja auch sowas wie mir anrufen anstatt mich anrufen, solche Sachen, also so grammatikalisch falsche Sachen.
Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, das regt ja auch 95% ja nicht auf. Die wollen ja einfach, dass das authentisch gut wegkommentiert ist. Wer sich jetzt darüber aufregt, dass grammatikalisch ein Wort vielleicht falsch im Live-Kommentar nicht ist. Also tut mir leid.
Ja, auch witzig dass wir davor Angst haben, aber jede Woche einen Podcast aufnehmen.
Naja, nochmal kurz Exkurs zurück, wo wir vorher waren. Das war bei der Gravel-Etappe. Da ist es, da habe ich mich einfach mega drüber aufgeregt, wie passiv die alle gefahren sind. Also selbst Evenepoel hat ja mal attackiert, was fand ich voll geil. Und dann, ja, Pogacar ja auch das eine oder andere Mal. Und Vingegaard und Team Jumbo-Visma einfach in der Mannschaftsstärke. Team Visma Lisebike immer markiert und zugefahren und auch einfach bis zum Rad und nie weiter. Wo ich mir auch, und damals gab es noch die Situation, dass ich auch dachte, Vingegaard muss doch auch Zeit auf Evenepoel und Roglic gut machen. Also warum fährt er jetzt nicht mit so? Also das hat mich alles ein bisschen aufgeregt.
Ja, einerseits ja und andererseits zeigt dieses Team halt, aber UAE macht es eigentlich auch, aber trotzdem, ich glaube, Visma Lisebike zeigt halt einfach, glaube ich, wie kein anderes Team, dass Radsport eben ein Teamsport ist. Und das kann man ihnen ja auch hoch anrechnen irgendwie, dass dieser GC-Sieg einfach wirklich so eine richtige Teamleistung ist dann. Aber ja, es macht halt manchmal Rennenfahren trotzdem weniger attraktiv, wenn zu viel taktiert wird.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, dass das Team Total Energy auch immer gut zeigt.
Du meinst, dass...
komplett auf den falschen Fuß erwischt.
Ja.
Ich habe einfach die ganze Zeit überlegt, okay, welches Team fährt die Tour auch mit, wo man es so gar nicht mitbekommt. deswegen hab ich so Team Akea, B&B Hotels, finde ich, die machen das aber auch immer gut so mit der geschlossenen Mannschaftsleistung.
Ich war gerade nur irritiert, weil Total Energy war doch, glaube ich, das französische Team, das nachnominiert wurde von der ASO. Und dann als einziges französisches Team eine Etappe gewonnen hat, oder nicht? Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, die haben auch schon eine Etappe gewonnen
wie heißt er?
Genau, Tougis hat die Etappe gewonnen. Die haben die Gravel-Etappe gewonnen. Ja, genau. AKR B&B haben auch schon eine Etappe gewonnen mit Kevin Vogelin.
Ja, stimmt. Aber das war sogar eine der anfänglichen, genau. Ich wollte gerade sagen.
In Turin. Turin war der Sprint, die zweite Etappe.
Egal, auf jeden Fall war ich deshalb irritiert, weil ich dachte so, die haben ja schon eine Etappe geholt. Das ist ja immerhin klasse. Oder wie Intermarché Wanty als Team mit dem niedrigsten Budget, glaube ich, die meisten Etappen gewonnen hat, oder?
Ja, und das ist so eine schöne Erfolgsstory.
Find ich auch.
Die freut mich so richtig doll mit für Binnie, für das Team auch. Grüne Trikot sieht auch gut aus. Ich muss auch sagen, dass die Netflix-Doku, das hat so richtig an mir genagt, weil die Folge um Philipsen habe ich ja schon gesehen. Und die hat so richtig Nachwirkungen, dass ich Philipsen jetzt es nicht gönne, wenn er eine Etappe gewinnt. Da bin ich immer so, Mann, nicht der, hätte doch jemand anders
lieber gewonnen. Ist aber krass, ne? Weil ich dann halt auch denke, man kann ja auch trotzdem viel Stimmung machen in so einer 100%. Serie. Man kann ja Sachen auch schneiden, wie man möchte. Und dann tut es mir auch wieder fast ein bisschen leid, dass der so viel Sympathiepunkte verloren hat durch die Serie. Ja. Und ich bin mir dann manchmal nicht sicher, ob das halt wirklich so schlimm ist, wie es aussieht. Oder ob es halt auch so dargestellt werden soll.
Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, keine schlechte Presse bei sowas. Ja. Also im Endeffekt reden alle über ihn. Und er wird größer, er ist ein Star. Also ich glaube, um den muss man sich keine Sorgen machen. Was halten wir eigentlich, weil wir jetzt sind wir irgendwie so natürlich zum Thema Sprint drüber gewechselt. Binnie 3 Sprints gewonnen. Ich finde, wir müssen über Arkes noch reden.
Dreimal Podium schon.
Der fährt eine extrem starke Tour. Ich hatte echt ein paar Mal, also so ganz ehrlich gesprochen, so die letzten 3-4% fehlen dann schon noch zum Sieg, ne? Aber trotzdem übertrieben krass, dass er so konstant auf Platz 3 eigentlich der drittbeste Sprinter der Tour ist, kann man so sagen, finde ich.
Ja, und vor allem halt auch, ich habe so das Gefühl, ansonsten ist ja auch irgendwie so ein wildes Umhergemische, sage ich jetzt mal. Und er ist aber trotzdem immer relativ konstant da auf einem Podiumsplatz oder kurz dahinter. Was ja schon auch zeigt, dass er halt eine konstante Form und nicht irgendwie so kleine Glückstreffer hat.
Ja, und auch in der Vorbereitung Riesenlob, ne? Also Guillaume Bovan und Jack Stewart, die ja ehrlicherweise den Job machen, den am Anfang des Jahres ich und Schwarzi hätten machen sollen, muss ich neidlos anerkennen, dass die beiden das richtig, richtig gut machen und Aki so oft sehr, sehr gut positioniert haben. Großen Respekt da auch an der Stelle. Finde ich echt, also die haben echt super Sprints gefahren und Aki steckt sich da richtig gut. Ja, und Grunewegen hat auch noch irgendwie so ein, ich will es nicht einen Glückstreffer nennen, aber der hat halt auch, Binnie hat 3 gewonnen, Philipsen hat 2 gewonnen und den anderen Sprint, der noch übrig war, den hat halt Grunewegen gewonnen.
Cavendish hat auch noch einen gewonnen.
Die einzige Frage, stimmt, Cavendish hat auch noch eine gewonnen. Stimmt, ja, das habe ich auch schon wieder vergessen.
Da haben wir die letzte Folge aufgenommen, sogar an dem Tag.
Da hast du vollkommen, ja, und damals haben wir auch prophezeit, dass der jetzt noch 2-3 gewinnt, aber da war dann auch nichts mehr. Der hat wirklich, den einen Tag war er da, hat sich den Rekord geschnappt und seitdem ist auch wieder so still geworden.
Voll, habe ich aber auch gedacht, ich habe jedes Mal, wenn ich mir dann die Sprints angeschaut habe und er ja dann eher in Anführungsstrichen schlecht aussah dabei, dachte ich mir, boah, zum Glück hat er trotzdem einen abgeschossen.
Ja,
vor allem, hast du zufällig dieses Video gesehen von ihm, wo er dieses mit diesem Babidi-Bubidi-Bada-Dingsbums erzählt? Ach, nee. Das ist so, wirklich, das ist so süß, weil wohl im Teamradio vor dem Sprint Mark Renshaw immer dieses Babidi-Bubidi-Bu sagt, oder wie es heißt, von Cinderella aus diesem Lied. Babidi-Bubidi-Bu. Wo die, also ja. diese Fee, die da kommt. Ja, also du weißt.
Ja.
Auf jeden Fall sagt er dann halt, dass er mit seinem Psychologen immer zusammenarbeitet und der halt so in Neurowissenschaften arbeitet und er ist halt ein sehr emotionaler Fahrer und er muss eigentlich glücklich sein, um in einem Sprint gut zu fahren. Und es gibt so ein Video von seiner jüngsten Tochter, die ist beim Babyballett und da tanzt sie halt in so einem kleinen Tütü zu diesem Lied. Und er sagt halt immer, wenn er dieses Video angeschaut hat, war er halt immer super glücklich. Und damit er sozusagen in dieses Mindset kommt, sagt dann Mark Renshaw übers Radio diese Wortkombination. Und dann singt er auch noch in diesem Interview dieses Lied und es ist einfach, es ist so Zucker, wirklich. Und da habe ich gedacht, also allein nach diesem Interview hätte ich ihm gegönnt, dass er noch 6 Etappen gewinnt.
Ach ja. Das ist eine süße Story, aber die ist an mir vorbeigegangen. Was nicht an mir vorbeigegangen ist, ist die Brille von Dylan Grunewegen.
Ach, schlimm.
Wie finden wir die? Wie finden wir
schlimm,
die?
Das sieht so ein bisschen, es gibt doch diese, damit man keinen Sonnenbrand beim Skifahren bekommt, gibt es doch auch diese komischen Hütchen, die man so über die Nase legen kann. Und genau so sieht es aus, ganz grausig.
Ja. Ja, finde ich auch.
Und wir haben ja hier schon...
Leider hat er noch eine Etappe damit gewonnen, dass sie sogar noch so ein bisschen
Hype
Promo
bekommen
kriegen.
Halt. Ja. Aber wir haben ja schon mal hier im Podcast gesagt, Aerodynamik geht nicht komplett über jeden Style. Und das finde ich, also bei der Brille kann man das definitiv unterschreiben.
Finde ich auch. Jetzt haben wir das Thema mal so ein bisschen abgerissen. Tour, würde ich sagen, oder war noch irgendwie was für dich dabei? Bergetappen, Sprints, Gravel-Etappe, Roglic ist raus, haben die Favoriten ein bisschen analysiert. 6 Etappen kommen noch. Die letzte Woche ist ja wirklich brutal hart. Ich glaube, nur ein Sprint und sonst fast immer Bergetappen und Bergzeitfahren. Das heißt, da kommen wir als ZuschauerInnen nochmal richtig auf unsere Kosten. Let's see, ob Pogacar das Double über die Bühne bringt. Ich sag ja.
Ich sag auch ja. Mark our words. Ich hoffe, wir haben nicht Unrecht, wenn wir nächste Woche nochmal aufnehmen. Ich habe tatsächlich auch schon alles von meiner Liste hier zu Tour de France abgehakt. Das Einzige, was ich hier noch stehen habe, ist das leidige Thema Zuschauer nach der gestrigen Etappe und diesem Typen, der Pogi da Chips ins Gesicht schüttet, der wohl auch die Nacht in der Zelle verbracht hat. Aber zu Recht, genau. Und ich finde es tatsächlich auch wieder so schockierend, dass manchmal meine Hauptanspannung nicht ist, dass Pogi gewinnt oder dass alle die Abfahrt gut runterkommen, sondern wirklich meine größte Angst ist, dass irgendein Zuschauer, irgendein Fahrer behindert vom Rad reißt, irgendwas Blödes macht. Und das finde ich wirklich, also ich verstehe total, dass man, wenn man so dicht gedrängt ist, ich meine, ich war auch schon bei Tour-Etappen und stand auch schon am Berg und man sieht ja wirklich nichts, wenn sich die Leute alle reinlehnen. aber trotzdem gibt den Fahrern zumindest ein bisschen gebührenden Respekt und das heißt halt auch ein bisschen Platz und man muss nicht mit so einer komischen Flagge noch vor jedem rumömmeln und dann auch diese Bengalos. Also zum Thema Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Ich finde bei einer Bergetappe schon, weil wenn man voll an Schlag fährt und dann noch durch so Nebel schwaden muss, ich habe es hier glaube ich schon mal gesagt, finde ich das wirklich ja für jeden Fahrer wirklich respektlos.
Ja, ich finde es halt so ein bisschen, das ist irgendwie Fluch und Segen ja zugleich, weil auf der einen Seite macht das ja diesen Thrill aus, den Bergetappen haben und das Bild kennen wir alle vom Fernseher Tour de France, die fahren da die Berge hoch, links und rechts Menschenmassen, ein Spalier wird gebildet, aber du hast natürlich recht, also wenn man sich überlegt, dass einfach Außenstehende diesen Wettkampf so krass beeinflussen können, also stell dir mal vor, im finalen Berg, wenn da irgendein Fahrer, stell dir mal vor, du hast einen, der Pogacar gar nicht leiden kann, und mit dem brennen die Sicherung durch und er reißt ihn vom Rad oder springt dem vors Rad oder so. Das beeinflusst ja so komplett den Ausgang der Tour und das ist einfach möglich, wenn du da stehst. Ne? Also das ist ja an sich ist es schon auch ziemlich krass, dass das möglich ist.
Ja, und vor allem, ich bin halt auch dann immer wieder von den Fahrern so beeindruckt, weil ich kenne das ja von mir auch zum Beispiel aus dem Stadtverkehr, dass man nur irgendwie sieht vor sich, dass das Tempo runtergeht und sich dann gar nicht traut, eigentlich zügig weiterzufahren. Und dass man halt einfach wirklich so Vollgas ins Nichts fährt, weil man vor Zuschauern gar nicht sieht, wo die Straße eigentlich weitergeht. Das ist ja auch so ein bisschen, man muss ja eigentlich so seinen eigenen Instinkt komplett ausschalten und einfach so auf eine Wand von Menschen zufahren, Vollgas.
Ja,
ganz komisch.
Ja, also es ist echt, also ich war ja immer auf so Etappen im Gruppetto.
Genau.
Und da habe ich es geliebt, weil da haben die dich ja auch noch angefeuert und geschoben und das ist halt voll geil, ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass wir sehen ja nur die Fernsehbilder, wo die Favoriten da hochjagen. Ab Position 15, 10, 12, 13, 14, 15 ist es ja total cool, dass du angefeuert wirst und dass sie dich auch mal schieben ein Stück und dir ein Bier reichen oder was auch
genau,
immer.
Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das ist, finde ich, auch vollkommen legitim. Aber das meine ich ja, die Leute können ja ihre Party machen, aber die können ihre Party ja machen ab, wie gesagt, keine Ahnung, Position 20, wo man ja auch merkt, die Fahrer machen mit. So wie letztes Jahr die Bilder von dem Age Dessert-Fahrer, der kurz anhält und ein Bier trinkt.
Ja.
Das funktioniert ja alles. Aber es sollte nie die Tour beeinflussen und da muss man ja manchmal halt wirklich Angst haben bei manchen Zuschauern, dass es da halt irgendwie so halbwegs zugeht, weil komplett nüchtern sind ja auch einige nicht mehr.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall gut getrunken, bisschen was geraucht wahrscheinlich auch noch. Also die machen sich schon eine gute Zeit da am Berg, wenn man da stundenlang wartet, verstehe ich das natürlich auch. Aber lass uns dann doch jetzt einen Haken hier hinter das Tour-Thema machen. Die letzte Folge hier ist Tour pur. Ich finde, diese Folge können wir Tour total nennen. Dann bleiben wir so ein bisschen in diesem Tour-Thema. Und weil ich dich so gut mit meinem Total Energy-Joke gerade bekommen habe, freut mich immer noch. Und von Tour total zur Tortour, die ich hinter mir habe.
Ja, jetzt müssen wir kurz. Kommen wir zu dir direkt oder gehen wir noch kurz, wenn du ein rosa T-Shirt trägst, wie ich gerade, gehen wir noch kurz zum Giro Rosa.
Ja, das ist natürlich vollkommen rauch. Lass uns den Tortour-Cliffhanger da hängen lassen und wir gehen noch zum Giro der Frauen, wo ich mitbekommen habe, dass gestern eine Australierin von Canyon Swam gewonnen
Bradbury,
hat.
Bradbury, ehemalige Swift Academy-Gewinnerin, wohlgemerkt. Die hat ja 2020
wirklich?
Die Swift Academy gewonnen. 2020 meine ich. Ja.
Nicht schlecht. Guck mal, also dann kann ja doch aus dem was werden.
Ja, es muss nicht jeder so enden wie ich. Habe ich auch gedacht. Es gibt auch Erfolgsgeschichten.
aber das war auch ehrlicherweise alles, was ich mitbekommen habe. Ich habe noch mitbekommen, dass Lotte Kopecky Zweiter war gestern.
Und
aber
hast du mitbekommen, dass Liane Lippert eine Etappe gewonnen hat?
Nee, das ist an mir vorbeigegangen.
Ja, also Neve Bradbury gewinnt eine Etappe und wird auch Dritte im GC am Ende. Antonia Niedermayer fährt auch in die Top 10, also Canyon SRAM mit zwei Fahrerinnen in der Top 10 im GC vertreten. Elisa Longoborghini gewinnt relativ souverän, würde ich sagen. nach einem Battle mit Kopecky, das war eigentlich so das Hauptbattle, würde ich sagen, die ganze Tour über, kann man das sagen, die Tour, das ganze Rennen über, den ganzen Giro über. Ich bin auch schon in Tour pur. Und hat es aber sehr souverän trotzdem für sich entschieden. Und ich muss sagen, das finde ich ja immer das Schöne am Giro. Sonst bin ich ja kein Italien-Fan, habe ich hier wahrscheinlich auch schon einige Male gesagt. Aber man muss sagen, die Giro-Fahrräder und die Giro-Lackierung in rosa sieht einfach immer so gut aus. Und dieses Track von ihr, das ist so in so einem Metallic-Rosa. Das sieht so phänomenal gut aus. Also wirklich wunderschön.
Ich finde Rosa auch geil. Also auch kleiner Shoutout da an Malte Luder von Goop Whites, weil der hat mir letztens ein T-Shirt geschickt, das ist auch rosa.
Das, was du gerade trägst?
Der hat so diesen nee, das ist von Joseph Atelier. Der hat auch einen, ja, was ist das, so ein Altrosa. Man sagt, das ist kein Pink, das ist, glaube ich, die Farbe heißt so Altrosa. Und dieselbe Farbe wie das Hausboot übrigens.
Stimmt.
Also deswegen finde ich die vielleicht auch deswegen so schön. Naja, auf jeden Fall hat er mir ein T-Shirt geschickt und er hat so ein bisschen, glaube ich, so dieses Eurosport-Logo, was wir kennen, als Vorbild genommen und hat so ein Goop White-Logo da reingemacht in diesem Eurosport-Style. Und das sieht auch, also es ist ein richtig geiles T-Shirt auch. Da deswegen kurzer Shoutout. Ich fühle dein rosa Vibe auch total.
Ja, also ich hab das Rad total gesehen und hab mich direkt verliebt. Und was mich auch stark amüsiert hat, was heißt stark amüsiert, ich wollte letzte Folge haben wir den Giro auch nur so eher kurz angeschnitten, was aber auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass der Giro meist schon vorbei ist, wenn man von der Arbeit kommt und man deshalb, wenn danach gucken müsste und deshalb bin ich wirklich eher auch Highlights und Pro-Cycling-Stats checken. Aber letzte Woche hatte ich mir eigentlich schon aufgeschrieben, dass ich dieses Jahr immer wieder merke, dass eine Flagge häufiger in der Top 10 vertreten ist, die man sonst nie gesehen hat, nämlich die Flagge von Mauritius durch die Fahrerin Kimberly Pinard oder Kimberly Lecourt-Pinard, und die hat heute die letzte Etappe vom Giro gewonnen und das hat so ein bisschen das bestätigt, dass es sie eigentlich die ganze Saison über immer mal wieder in den Top Tens der Rennen aufgetaucht ist und einem das immer so ins Auge gefallen ist, eben weil man die Flagge so selten sieht. Deshalb, ich glaube, von der können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was erwarten.
Ja, also ich muss an der Stelle echt leider sagen, ich habe fast gar nichts mitbekommen vom Giro. Ich glaube, es liegt auch einfach undankbar natürlich parallel zur Tour de France. Wenn man da nicht absoluter, krasser Frauenradsport-Hardcore-Fan ist, so wie du, ich verfolge das auch super gerne, aber jetzt beim Giro irgendwie ist mir das durch die Lappen gegangen, deswegen großes Sorry da von meiner Stelle. Umso mehr freue ich mich auf die Frauentour, weil das finde ich dann so geil, weil ich bin auch gespannt, wie der Effekt wird, ob es Abbruch tut. Letztes Jahr war es ja direkt am Anschluss der Männertour, dann war es halt einfach 4 Wochen Tour de France Feeling, was halt cool war. Jetzt sind die Olympischen Spiele dazwischen, also hat man halt mal kurz Zeit als Radsportfan durchzuatmen, diese Olympischen Spiele da, diese unwichtigen Sachen in Paris links liegen zu lassen und dann kommt wieder ein Highlight, dann kommt wieder die Frauentour de France und dann sind wir wieder voll drin und dann auch mit deinem englischen Kommentar, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich bin auch gespannt und ich glaube tatsächlich, ja, also wie ich schon gesagt habe, die Uhrzeit fällt auf jeden Fall so ein bisschen auch mit rein. Also das ist halt natürlich, finde ich, bei der Tour auch perfekt gemacht, dass man halt wirklich meist von der Arbeit heimkommt und auf jeden Fall noch das Finale gucken kann.
Kommt halt drauf an, was man arbeitet.
Ja, genau, es kommt drauf an, was man arbeitet. Aber ich sag mal so, der Durchschnittsmensch, der irgendwie um 17 Uhr nach Hause kommt, kann sich meistens noch das Finale anschauen. Sage ich jetzt einfach mal, dass das der Durchschnittsmensch ist. Also mit so einem 9-to-5-Job, sagt man ja auch.
Der Durchschnittsmensch. Durchschnittsmensch.
Und ich habe gehört,
das fliegt dir richtig um die Ohren,
ich habe gehört,
Aussage,
dass manche Leute, die Bürojobs haben, ja auch manchmal parallel die Tour laufen lassen. Habe ich ja auch schon gehört von dem einen oder anderen in meinem Freundeskreis. Das soll ja auch möglich sein. Und ja, das finde ich dann halt ein bisschen unglücklich beim Giro der Frauen, dass es halt die Etappen irgendwie immer so ungefähr um 15 Uhr vorbei sind und es halt irgendwie so mitten im Tag ist, wo man dann nicht unbedingt das Rennen schaut.
Gerade Mittagsschlaf
macht, wenn man Rick Zabel heißt. Und tatsächlich war es die letzten Jahre ja auch so, deshalb haben die meisten Leute, glaube ich, den Giro gar nicht so auf dem Schirm, weil es früher ja wirklich ein Übertragungsproblem auch war, dass die teilweise Etappen gar nicht übertragen haben oder nur sehr kurz und da auch fast den World Tour Status verloren hätten oder auch zwischenzeitlich den World Tour Status verloren haben, meine ich. Jetzt begebe ich mich aber gerade auf das dünne Eis des halben Zweidrittelwissens. Und jetzt dieses Jahr ist deutlich mehr Übertragung, aber man merkt natürlich, wenn man die Übertragung der Tour de France gewöhnt ist, von der Qualität jetzt bei den Männern, dann kommt einem das so ein bisschen qualitativ minderwertiger vor, wenn man sich dann den Frauen-Giro anschaut. Aber nichtsdestotrotz...
Wo kann man das denn überhaupt gucken?
Ja, Discovery kann man auch gucken.
Okay, also man braucht schon Discovery. Ja. Also ansonsten, also das ist ja auch ein Problem. Also man kann der Tour de France auch einfach als normalsterblicher Bürger einfach auf der ARD gucken, als Beispiel, oder im ARD-Livestream. Und ich finde immer, alles, was halt im Pay-TV drin ist, ist dann auch schon ein bisschen schwierig zugänglich, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Naja.
Da muss man ja dann schon mal den extra Step gehen, auf jeden Fall. Deshalb.
Hundertprozentig.
Deshalb, ja. Zumindest gibt es ja auch immer den Live-Ticker bei Pro Cycling Stats, wo man dann auch schon mal ein bisschen gucken kann.
Da hast du vollkommen recht. Oh, ich bin immer noch müde vom Wochenende.
Ja, jetzt kommen wir nämlich dann doch zur Tortur. Obwohl, wenn du gerade noch die Olympia angesprochen hast, du hast letzte Woche ja mir so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, in Anführungsstrichen, weil du meintest, ja, lass uns doch mal von Mieke hören, wie es mit der Vorbereitung auf Olympia geht. Und da habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich, mit Mieke könnte ich mich immer wieder treffen und warum nicht dabei mit zwei Mikros über alles reden. Aber natürlich steht Olympia vor der Tür. Mieke reist, glaube ich, am Dienstag ab, hat bis dahin noch einige Termine, hat noch ein Fitting und muss da noch irgendwie aufs Rad, weil Training gehört ja auch dazu, habe ich gehört, wenn man sich auf Olympia vorbereitet. Deshalb werden wir es davor nicht schaffen, aber wir haben jetzt ausgemacht, dass wir auf jeden Fall so einen kleinen Olympia-Rückblick machen, wo Mieke uns dann auf jeden Fall aus der Athletensicht mit nach Paris nimmt.
Da freue ich mich sehr drauf. Das ist schön, dass du das möglich machst. Vielen, vielen Dank. Und übrigens ist mir aufgefallen, ich war ja in Hamburg und dann, wie gesagt, in Zürich, in der Schweiz. Ich hatte immer mein Podcast-Zeug dabei und wir haben ja die ganze Zeit geredet, ob wir nicht spontan zwischendurch aufnehmen wollen. Und als ich heute mein Podcast-Zeug sozusagen wieder aus dem Koffer ausgepackt habe, um jetzt mit dir zu Hause aufzunehmen, ist mir aufgefallen, dass ich die SD-Karte zu Hause vergessen hatte. Das heißt, selbst wenn wir einen Termin gefunden hätten die ganze Woche, hätte ich keine SD-Karte dabei gehabt, um aufzunehmen. Von daher ist mir ein richtiger Fail ist zum Glück ausgeblieben, weil wir es jetzt erst am Sonntag machen.
Aber ich muss hier an der Stelle lobend erwähnen, dass Rick heute seine Batterien geladen hat.
Aber komplett. Und ich habe mich terminlich komplett nach Tanja gerichtet auch. Sonst hätte es wieder Mord und Totschlag gegeben. Naja, jetzt sind wir am Sonntagabend. Wir wollen auch gleich EM-Finale gucken. Wann geht's denn los? In 23 Minuten ist Anpfiff. Von daher lass uns noch schnell meinen Ausflug in die Schweiz besprechen. Denn ich bin auch endlich mal wieder Rad gefahren. Und damit fange ich auch ganz ehrlich an. Bei diesem Tortur-Event. Bei allem,
ganz ehrlich, dein Trainingsrhythmus zurzeit ist so grandios. Du machst eigentlich immer so wochenlang nichts. Und dann fährst du entweder ein Rennen oder 500 Kilometer.
Oh, das war so richtig dumm. Also es war wirklich... Ich habe meine Teammitglieder Jan Frodeno und Lukas Baum zwischendurch richtig doll gehasst. Aber ich habe mich auch selber mindestens genauso gehasst. Und es war alles ziemlich hart. Ich werde das Ganze mal ausführen. Und die erste Relation bekommt die Geschichte, glaube ich, wenn ich erkläre, dass ich habe jetzt im Nachhinein geschaut. Ich habe am 26. Mai rund um Köln ja meine Karriere beendet. Ich war seitdem des Öfteren mal laufen abends oder auch im Fitnessstudio. Aber es war einfach so viel los, dass ich irgendwie diesen, also ich setze mich halt nicht für eine Stunde aufs Fahrrad. Und auch für zwei ist so, ja, zwei ist okay, aber ich hatte selten mal zwei Stunden. Jetzt in dieser Anfangszeit nach dem Karriereende. Das heißt, ich bin nicht wirklich viel Fahrrad gefahren, sondern habe dann immer Sport gemacht, der halt nur eine Stunde dauert, aber wo ich das Gefühl hatte, ich habe dann was gemacht. Aber egal, keine Ausreden will niemand hören. Ich bin auf jeden Fall von dem 26. Mai von rund um Köln bis zum Tortur-Event jetzt dieses Wochenende weniger Kilometer gefahren, als ich an diesem Event gefahren bin, innerhalb von 19 Stunden. Und in der Zwischenzeit war Road to Wembley und das Finnland-Gürtel.
Ich guck mir jetzt mal erstmal deinen Strava an. Das muss ja auch völlig wild aussehen. Und
das, ja, das ist halt immer 0-0, 388 wieder 0 jetzt. Also ich bin 388 Kilometer gefahren in 19 Stunden. Aber ich erkläre erstmal das Ganze, was es ist. Tortur ist ein Ultracycling-Event in der Schweiz. Und es gibt verschiedenste Formate. Ich persönlich habe an einem Teamwettbewerb teilgenommen. Das heißt, ein Team besteht aus 6 Fahrern. Von diesen 6 Fahrern müssen immer 3 auf der Strecke sein und die anderen 3 können sich ausruhen. Es gibt eine 250-Kilometer-Runde, die zuerst absolviert werden muss. Da fährt man von Zürich nach St. Gallen zum Bodensee, dann nach Konstanz und wieder zurück. Also eine Riesenrunde. Dann fährt man eine 200-Kilometer-Runde und dann fährt man noch eine 50-Kilometer-Runde und die letzten 50 müssen alle 6 zusammenfahren. Und die ersten 450 darf man sich das halt taktisch so aufteilen, wie man will. Jetzt hat Breitling, die sich ja viel im Sport engagieren, Squad on a Mission, haben halt ihre Ambassadoren eingeladen und die haben Teams zusammengestellt und haben, glaube ich, insgesamt 4 Teams ins Rennen geschickt. Also 4x6 sind 24 Fahrer. Das war das Team-Event, was wir gemacht haben. Es gibt aber auch Formate, da machen das Leute alleine, also alleine die 500 Kilometer. Es gibt auch schon einen Tag vorher einen Start. Es gibt Leute, die fahren 1000 Kilometer alleine. Es gibt aber auch dieses Format, ich glaube, im Duo 1000 und 500 Kilometer. Das heißt, es gibt verschiedene Startmöglichkeiten, verschiedene Teamgrößen. Es gibt diesen einen Punkt in Küsnacht. Das ist eine leere Eiskunsthalle, meine ich. Da drin ist alles aufgebaut. Da gibt es Runden drumherum, die man fährt. Das heißt, man kehrt immer wieder dahin, kann da nochmal Flaschen auffüllen, hat da seinen Checkpoint und dann fährt man die nächste Runde. Long story short, jetzt weiß ich, wie das ganze Format funktioniert. Bis so einen Tag vorher habe ich mich nicht so richtig damit beschäftigt. Also die Anfrage kam rein, hier pass auf, Breitling Rad-Event. Ich war so, warte mal, ich habe so 2-3 Events schon mit Breitling gemacht, die sind immer witzig, die kümmern sich immer sehr, sehr gut um einen. Das macht immer Spaß. Natürlich, ich bin dabei. Dann war ich in Hamburg noch auf dem Hausboot die Tage davor, habe mit Leo ihren 31. Geburtstag gefeiert, bin nächsten Tag nach Zürich geflogen, bin im Airport Shuttle abgeholt worden. Mit mir zusammen im Airport Shuttle sitzt Linus Gerdemann. Wer sich ein bisschen radsportmäßig auskennt, absolute Legende, gelbe Trikot getragen, Profi gewesen. Und der so eine riesen Tasche dabei und sagt, boah, Alter, hast du mal die Wetteransage geschaut? Ich habe übelst Schiss. Und ich so, nee, wieso? Was ist denn? Ja, es soll übelst Sturm sein, übelst Stürme reinkommen. Und ich so, ja gut, aber dann fahren wir doch nicht, oder? Natürlich fahren wir dann, so was sollen wir machen? Und dann hat er mir so eine Tasche gezeigt mit so 400 Wechselsachen ungefähr. Und da war ich schon so, okay. Und dann hat er mir diesen Modus mal erklärt, weil ich war einfach so 500 Kilometer mit 6 Leuten. Ja gut, das sind so 80 Kilometer pro Person, easy. Ich habe halt nicht gecheckt, dass wir immer zu dritt fahren müssen. Und also es müssen immer 3. Das heißt, irgendwann ist mir so klar geworden, warte mal, ich muss nicht nur 80 Kilometer fahren. Ich dachte, ich habe so staffelmäßig gedacht. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, warte mal. Ich muss ja viel mehr Rad fahren, als ich irgendwie erwartet habe. Und dann hatten wir einen kleinen Kennenlern-Drink und dann saßen wir in unseren Teams aufgeteilt beim Dinner. Und dann war der Moment, wo ich so richtig Angst bekommen habe, weil ich gemerkt habe, Lukas Baum und Jan Frodeno sind Nachbarn in Andorra, die kennen sich ziemlich gut. Die Story dahinter ist die, eigentlich wäre Jasper Stuyven, der auch Ambassador ist, das wäre eigentlich unser drittes Teammitglied gewesen. Der wurde aber kurzfristig für die Tour de France nominiert und deswegen hat Jan dann Lukas gefragt, ob der nicht Bock hat, deswegen war Lukas da. Und ich sag mal so, die beiden hatten schon ziemlich Bock, das Ding zu gewinnen und Die waren auch höchst motiviert.
Du glaubst, warte mal, ist deine Aussage ungefähr, dass es gut war, dass oder dass es schlimm war, dass Lukas nachnominiert wurde, weil die Bock hatten zu gewinnen und dass es mit Jasper Stuyven, der für die Tour nominiert wurde, viel entspannter geworden wäre?
Nee, das wäre mindestens genauso
schlimm.
Okay,
ich dachte gerade, das wäre dein Take.
Ich muss sogar sagen, mit Jasper Stuyven wäre es sogar noch schlimmer gewesen, weil Lukas, muss man wirklich sagen, der hatte noch so ein bisschen Verständnis für meine Situation. Vor dem habe ich mich nicht so geschämt. Aber vor so einem Jasper Stuyven hätte ich mich so richtig geschämt. So, Digga, du hast vor 8 Wochen aufgehört oder 7 Wochen. Wie kann man jetzt schon so out of shape sein? Und genauso habe ich mich nämlich vor Jan Frodeno geschämt vor Frodo, der damit super cool umgegangen ist. Aber der war auch so, weil ich ihm davor schon gesagt habe, oh Diggi, ich glaube, ich bin nicht so fit. Und dann meint er so, ey, du bist ein Leben lang Radrennen gefahren. Du bist auf jeden Fall fitter als ich. Turns out, auf gar keinen Fall. Jan Frodeno war viel besser als ich. Naja, auf jeden Fall sitzen wir bei diesem Teamdinner und dann haben wir unsere Taktik besprochen und dann sagen Lukas und Jan, also die haben uns das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen, wir haben auch nicht so viel Wechselsachen dabei, es soll ja übelst Sturm sein, es macht ja gar keinen Sinn, dass wir irgendwie so in so zwei Stunden-Slots fahren, weil da müssen wir immer wieder komplett pitchnass in diesem Van hinterherfahren, während die anderen drei fahren, da haben wir gar keinen Bock drauf. Deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren 250 Kilometer am Stück. Wir fahren die erste Runde komplett und dann wechseln wir auf das andere Team und dann fahren die 200 Kilometer ihre Runde und dann treffen wir uns wieder und fahren die letzten 50 Kilometer zusammen. Das heißt, wir fahren 250 und die fahren 250, nur dass die dann ihre letzten 50 halt zu sechst fahren, dass die Windschatten hinter uns haben. Ich sag mal so, erstmal ein ganz guter Plan, weil der Hintergrund des Plans war halt der, Man muss sich nur einmal umziehen und man kann in der Zwischenzeit, während das andere Team fährt, schlafen. Kann man halt schlafen im Hotel und sich ausruhen. Und muss nicht, wie andere Teams das gemacht haben, 19 oder 20 Stunden on the road sein. Van und Fahrrad fahren die ganze Zeit. Also zwei Teams von Breiting haben das so gemacht wie wir und die anderen waren halt on the road die ganze Zeit. Turns out, die waren noch viel geschlauchter als wir. Dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal, 250 Kilometer wollt ihr am Stück fahren, einem Turn. Ja, okay. Bin ich jetzt so noch nie gefahren im Training, in meinem Leben. Also eine 250er Einheit, ich glaube das längste, was ich im Training hatte, war 222. Natürlich gab es mal die eine oder andere Grand Tour Etappe, die 7 Stunden war oder auch in Mailand San Remo ist so lange, aber halt nicht im Training. Das heißt, ich hatte erstmal schon deswegen sehr, sehr viel Respekt und dann auch sehr, sehr viel Respekt, weil ich wusste, ich bin jetzt nicht allzu viel Rad gefahren. Und dann habe ich beim Dinner schon die ganze Zeit versucht, so mit den anderen drei Jungs, die bei uns im Team waren, kleine witzige Story noch, eigentlich wäre George Kern, das ist der CEO von Breitling, auch noch bei uns im Team gewesen. Der hat sich aber in der Vorbereitung das Schlüsselbein gebrochen, deswegen konnte der nicht. War aber als Motivator da und hat jetzt auch riesen Bock auf nächstes Jahr. Der fängt jetzt schon an, die Teams fürs nächste Jahr zusammenzustellen. Also der fand das richtig geil. Naja, auf jeden Fall saß ich bei dem Dinner und dann habe ich schon die ganze Zeit immer so gesagt, so, ja, aber hier der Peter, wir hatten den Peter im Team, der sah auch fit aus, der hat mir gesagt, der fährt 20.000 Kilometer im Jahr. Und dann war ich die ganze Zeit so, ja, was ist denn, wenn Peter nicht mit euch zwei fährt? Und weil dann hätten die anderen beiden, dann könnte ich bei denen so den Pacemaker machen. Guido Eichelbeck und der Stefan, das waren die anderen beiden, die bei uns im Team waren. Und ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, ich bin halt lieber der Stärkste in dem schwachen Team, als der Schwächste in dem starken Team. Aber ich sag mal so, Lukas und Jan haben Lunte gerochen und haben dann nicht mit sich, das haben die nicht mit sich machen lassen. Die haben dir darauf bestanden, dass ich mit denen fahre. Das heißt, ich kam aus dieser Nummer nicht mehr raus. Das heißt, ich bin Donnerstagabend ins Bett gegangen und ich schwöre dir, Tanja, ich war bis 17 Uhr am nächsten Tag so nervös wie vor Paris-Roubaix oder sonst irgendwas. Ich war richtig nervös. Ich hatte richtig Schiss davor, weil mir erstmal das ganze Ausmaß dieses Events klar geworden ist. Und ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, aus der Situation komme ich jetzt nicht mehr raus. Und auch alle anderen drumherum mich so gar nicht verstanden haben. Die haben alle nur gesagt, hey, du hast vor 7 Wochen deine Karriere beendet. Du bist doch noch mega fit, so mach dir keine Sorgen. Also wenn das einer fahren kann, dann ja wohl du. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, wisst ihr eigentlich, wie stark Lukas und Jan noch sind? Naja, dann sind wir das Rennen losgefahren, wie wir gerade taktisch geplant haben. Die erste Hälfte haben Lukas, Jan und ich unter die Räder genommen. Und ich glaube so nach 2 Minuten, also es war wirklich komplett schönstes Wetter, bis so 15 Minuten vorm Start, dann hast du schon so die Gewitterwolken aufziehen sehen und dann so um 17:02 hat auch das Gewitter komplett gehittet. Also die Leute, die vielleicht so in Bayern wohnen oder im Süden Deutschlands, wenn ihr Unwetter am Wochenende hattet, genau darin sind wir gefahren. Und es war so Unwetter für 24 Stunden, also genau so lange, wie dieses Event ungefähr gedauert hat. Und so nach dem Event gestern Abend, was ich bei schönstem Wetter am Zürichsee, wir hatten ein Dinner, es war super toll, aber diese 24 Stunden von dem Event waren absolut grausam. Ja,
ich habe mir nur dein Insta-Reel angeschaut, also alle, die es noch nicht gesehen haben, das bebildert das ganz schön, was du jetzt gerade erzählt hast, weil ich dachte mir dann auch, du sagst so, ja, jetzt kommt der Regen und dann dachte ich mir, okay, es wird halt so ein Schauer sein und es hört halt auf und dann ist halt einfach kein Video-Snippet mehr dabei, wo es nicht in Strömen regnet und ihr klatschnass aussieht.
Oh. Oh, wirklich, ne, es hat durchgeschüttet, ey. Naja, dann sind wir losgefahren. Kannst dir ja vorstellen, bei so einem Event erstmal alle Teams voll heiß. Es war richtig, die ersten 30 Kilometer waren richtig Rennen. Wir waren das führende Team. Dann hatte Jan ein technisches Problem. Wir mussten anhalten, sind irgendwie auf Platz 5 zurückgefahren. Und dann waren die halt wirklich so motiviert, Jan und Frodo. Die sind losgeballert. Ich habe schon die ganze Zeit nur an Position 3 gehangen. Dann haben wir uns dummerweise auch noch verfahren nach 35 Kilometern. Hatten auf einmal 5 Kilometer mehr, bis wir wieder auf der Strecke waren. Waren halt die ganze Zeit hinten dran und haben dann so Stück für Stück die Teams aufgeholt. Dann lagen wir, glaube ich, irgendwann auf Platz 3 und so die erste Hälfte von diesen 250 Kilometern, so die ersten 100, das waren so die schwersten mit den ganzen Bergen. Und da musst du dir wirklich vorstellen, also da waren wirklich, es waren, glaube ich, insgesamt 3700 Höhenmeter und da waren immer so zwischen 4 und 6 Kilometer waren die Berge lang, aber es war immer so Voralpenregion. Und dann habe ich irgendwann schon gesagt, ey, lasst mich mal bitte die Pace am Berg machen, weil ich bin der Schwächste von uns. Dann kann ich wenigstens mein Tempo fahren. Aber ich bin halt trotzdem Anschlag mein Tempo gefahren, weil wir halt irgendwie im Race-Modus waren. Ich habe mich halt voll mitziehen lassen auch. Was halt dumm war, weil so nach 100 oder 110 Kilometern hat es mir so komplett den Stecker gezogen, dass die beiden,
du musst dir die Situation vorstellen.
Ich glaube, ich habe komplett overfueled. Ich war so voll. Ich glaube, ich habe gefühlt 150 Gramm Kohlenhydrate jede Stunde zu mir genommen. Also gegessen habe ich wirklich wie ein Weltmeister. Aber ich war noch 120 Kilometern einfach, das kannte ich auch nicht. Ich hatte so stelle ich mir so einen puren Sprinter vor, der berghoch nicht mehr fahren kann. Ich hatte so richtig dolle, dicke, schwere Muskeln. Ich konnte gefühlt nicht mehr treten. Ich habe auch jetzt das erste Mal Muskelkater gefühlt vom Radfahren.
Ja gut, das ist ja auch, aber das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Kombination aus, okay, kein konstantes Training plus die Kälte einfach. Weil du warst ja jetzt auch nicht so gut angezogen, oder?
Eine komplette Überlastung einfach. Naja, ey, es gab dann wirklich diese Situation, dass so nach 110 Kilometern Jan vorgefahren ist zum Pinkeln, Lukas so neben mir hergefahren ist langsam und ich wirklich so kurz gezweifelt habe, ey, ich glaube, ich schaffe das nicht, Leute. Also dann meinen die so, nee, komm, wir ziehen jetzt durch und ich mich schon immer so entschuldigt habe, dass ich so schlecht bin und die dann aber supportive waren und da muss ich aber sagen, zum Glück waren dann irgendwann diese Berge vorbei und ich habe weiter gut gegessen, dann kam eine längere Abfahrt, dann waren wir irgendwann am Bodensee und dann kam halt ein längeres Flachstück und dann haben die beiden übertrieben krass zusammen gepaced, dann sind wir so, es war schon mittlerweile dunkel, die sind die ganze Zeit so 37 oder 40 km/h immer gefahren, was sich halt so im Dunkeln komplett schnell angefühlt hat auch und die sind einfach immer nur Teamzeit fahren, rein, raus. Immer so 10 Minuten einer vorne wieder gewechselt. Und ich bin wie so ein Hund die ganze Zeit an Position 3 gefahren mit dem Spritzwasser in die Fresse. Komplett. Aber ich bin auch keinen Millimeter links oder rechts gefahren, weil ich wollte keinen Wind abbekommen. Ich war so, und sobald es immer so ein Tick berghoch ging, war ich wieder so langsamer. Dann haben wir ein bisschen rausgenommen. Naja, dann haben wir irgendwann das zweite Team überholt. Und die waren noch komplett motiviert, das erste Team einzuholen. Und ich war irgendwann so auch so mental so, ist doch jetzt scheißegal. Das interessiert ihr eh keine Sau. So, jetzt fahrt doch mal langsamer. Naja, also es war wirklich ein richtig krasses Leiden für mich, die erste Shift. 250 Kilometer am Ende. Ich glaube, wir hatten knapp 8 Stunden. Da war ich beeindruckt. Ich hatte fast 230 Durchschnittswatt, was umso mehr unterstreicht, wie viel, also Jan und Lukas hatten um die 300 Durchschnittswatt am Ende fast, also für 8 Stunden, das musst du mir vorstellen, übertrieben krass. ich habe halt nur hinten dran gelutscht. Also ich bin wirklich 3 Kilometer vielleicht vorne gefahren von den ersten 250 Kilometern, sonst bin ich nur Windschatten gefahren. Und bei Regen hatte eine Regenjacke, habe einmal Unterhemd und Jacke gewechselt und Trikot gewechselt. Und das haben wir da durchgezogen. Kältemäßig ging es einigermaßen, aber es war halt wirklich die ganze Zeit nass. Und ich war selten so im Arsch, wie als wir da um 1:30 nachts wieder nach Küssnacht eingelaufen sind.
Du sahst auch nicht gut aus, muss man. Also, siehst richtig, richtig fertig aus auf den Bildern.
Und dann bin ich um 1:30 ins Hotel und das ist jetzt kommt, dann kam das Riesenproblem, weil dann habe ich meine Sachen ausgezogen, bin duschen gegangen und das hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Tanja, ich habe mir meinen Sack so dermaßen aufgerieben, das kannst du dir nicht vorstellen an der Radhose. Ich glaube durch das Wasser.
Du meinst deinen Hoden?
Und diesen, ja? Genau, meine Hoden, die linke Seite von meinem Hoden. Also ich habe dann geduscht und auf einmal hat es übertrieben gebrannt und ich war so, sag mal, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich so geguckt und habe einfach so wie so eine Abschürfung, also als wenn ich eine richtige Abschürfung. Und dann war ich so, oh fuck. Das wird mich noch ein paar Tage begleiten jetzt. Dann gab es halt diesen Moment, dass wir dann was gegessen haben, heiß geduscht haben, ins Bett gegangen sind, alles wie in dem Video zu sehen, was ich gepostet habe. Und dann war eigentlich abgemacht, wir stellen uns den Wecker auf 7 Uhr, frühstücken entspannt, fahren dann wieder die 4 Kilometer hoch nach Küssnacht, treffen das andere Team, fahren die letzten 50 Kilometer zusammen entspannt, alles cool. Ich gehe ins Bett, ich schlafe ein. 5.56 Uhr klingelt mein Handy. Ich gehe ran. Jung, wir müssen los. Abfahrt in 10 Minuten. Ich so, was ist denn jetzt los? Ja, das andere Team, der Guido ist gestürzt, der Stefan hat sich übergeben, dem geht's nicht gut. Wir müssen die ablösen, die können nicht mehr. Ich so, sag mal, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Ich meine, das war mein Team, aber ich war selten so sauer auf jemanden wie in dem Moment. Das hat mich schon richtig abgefuckt. Dann sind wir wieder, ey, wirklich, das war so ein Scheißmoment, ey. Dann sind wir wieder, haben uns umgezogen, Räder wieder in den Van geladen. Dann mussten wir ja erstmal rausfahren, irgendwo ins Nirgendwo, wo die halt standen. Oder ich hab gesagt, fahrt weiter, solange ihr könnt. So, alles, was ihr fahrt, müssen wir nicht mehr fahren, so, ne? Und dann haben wir uns getroffen, haben wir uns ready gemacht aufs Bike. Und dann habe ich so meinen Garmin angemacht und die Strecke draufgeladen. Und dann war einfach so, da war es halt um, weiß ich nicht, 8 Uhr morgens, immer noch strömender Regen. Und dann zeigt er mir so, 77 Kilometer bis zum Ziel. Und da habe ich die so angeguckt und ich war so, hä, was habt ihr denn gemacht? So, ihr seid um 1:30 losgefahren. Jetzt ist 8 Uhr morgens. Ihr seid 123 Kilometer gefahren. So, ich war so wirklich, ich glaube, ich war der schlechteste Teammate, den es jemals gab, weil ich die gefühlt beschimpft habe, wie langsam die gefahren sind. Und ich gesagt habe, wollt ihr mich verarschen? Jetzt muss ich hier eure 77 Kilometer fahren. Naja, Lukas war auch nicht so begeistert. Frodo war wie immer höchst professionell, hat einfach gesagt, guys, let's get it done. Einfach Fresse halten und fahren. Und dann ist er auch vorbildlich vor losgefahren, hat den ersten Shift genommen. Peter von dem anderen Team hat gesagt, ah nee, ich fühle mich ganz gut, ich fahre noch mit. Und dann sind wir zu viert auf die Strecke gegangen, weiter im Dauerregen, haben halt die 200 Kilometer Runde zu Ende gebracht und sind dann die letzten 50, da war dann auch endlich mal gutes Wetter, haben wir zu Ende gefahren, sind dann irgendwann um 12 Uhr vormittags eingelaufen und ich habe mich wirklich gefühlt wie so nach einer komplett durchzechten Nacht, richtig unangenehm, mit einem offenen Hodensack auch noch 130 Kilometer Rad zu fahren, das kann ich euch auch versprechen. Also da hat auch jegliche Bodylotion aus dem Hotelzimmer hat da auch relativ wenig gebracht, um das Ganze irgendwie einzuschmieren. Naja, und dann sind wir um 12 Uhr angekommen. Und dann waren die alle so in, ey geil, Champagner und wir sind übrigens Vierter geworden auch noch, richtig undankbar. So, wir standen nicht mehr auf dem Podium, das kann man auch noch dazu sagen. Naja, und dann habe ich mir eine Lasagne reingezogen da in dem Eventcenter, nenne ich es mal, noch ein Fleischkäse, also ein Leberkäse. Und dann haben die gesagt, ja, wir bestellen jetzt Pizza und wir trinken jetzt was. Und ich habe gesagt, Leute, ich fahre auf dem schnellsten Weg ins Hotel, ich gehe duschen und leg mich hin. Und dann habe ich erstmal 4-5 Stunden gepennt und dann war ich wieder gestern Nachmittag irgendwann mal wieder unter den Lebenden. Naja, also ich bin insgesamt 388 Kilometer in 19 Stunden gefahren. Und das Allerkrasseste ist, dass ich mir jetzt immer noch hämische Kommentare anhören muss von der Ultracycling-Szene, wie man dazwischen eigentlich schlafen kann, was ich für ein Lappen wäre. Also das ist so das ist jetzt mehr so, also für mich war das wirklich radsportmäßig, distanzmäßig schon das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht Bock, das unbedingt nochmal zu machen. Oder wenn ich so jemals was nochmal machen würde, dann trainiere ich dafür jetzt. Also das war wirklich ein Fail auf ganzer
Linie. Ja, ich glaube auch so aus der Kalten ist halt schwierig. Dann natürlich, das Wetter war ja jetzt auch alles andere als perfekt. Und ich habe das ja ab und zu auch mal, wo ich dann auch hier beim Podcast ein bisschen unentspannter bin, gerade wenn man so nachts aus dem Tiefschlaf rausgeklingelt wird, das kann ich jetzt vielleicht nachvollziehen, dann ist man manchmal am nächsten Tag ganz, ganz unentspannt. aber ja, es sah auf jeden Fall nach wenig Spaß aus, muss ich sagen.
Es tat mir auch im Nachhinein so leid, weißt du, ich hatte gestern Silvia und Stefan, die saßen da und die waren ganz, also bezauberndes Pärchen und die Silvia, das musst du dir auch mal vor, die ist freiwillig die ganze Tour im Auto mitgefahren, um uns Flaschen anzugeben, um uns Riegel zu geben. Also ihr Mann hat ja erst den zweiten Turn genommen und ist trotzdem die ersten 250 Kilometer mit uns schon im Auto komplett mitgefahren, um uns zu helfen. Und die hat mich halt dann, wie gesagt, angerufen, um zu sagen, dass sie uns jetzt abholen, weil es ihrem Mann nicht gut geht. Und ich war einfach so richtig assi am Telefon. Ich so, hä? Wie? Ja, dem geht's nicht so gut. Ja, und? Soll er weiterfahren? So, ich will jetzt pennen. So, was willst du von mir? So, ich habe jetzt keinen Bock zu fahren. Also, ich habe auch so Fenster aufgemacht. Es regnet noch komplett. Es war gerade so Dämmerung. Ich war so, der soll jetzt weiterfahren. Mann, was für abholen, ey. Oh, Mann. Und im Nachhinein tat mir das so leid, ey. Der hat so gelitten. Wir mussten am Ende noch schieben und so. Und der hat, ich glaube, der war ähnlich wie ich. Der hat sich da irgendwie reinquatschen lassen. Und hat dann erst vor Ort gemerkt, okay, das war, glaube ich, eine richtige Scheißidee, an diesem Event hier teilzunehmen. Naja, jetzt im Nachhinein eine gute Story, aber zwischendrin habe ich mein Leben dermaßen verflucht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ey. Ich war auch die ganze Zeit so, deswegen habe ich doch aufgehört, damit ich sowas nicht mehr mache. Was mache ich? Also ich habe mir die ganze Zeit auch so, was mache ich denn jetzt hier? Und auch, man muss auch sagen, also wirklich auch krass in den anderen Teams, also in dem anderen Team war zum Beispiel Vincenzo Nibali, Fontana, Profi-Mountainbiker, zusammen mit Linus Gerdemann. Das fand ich auch so geil. Die haben Vincenzo Nibali und einen Profi-Mountainbiker zusammen mit Linus Gerdemann fahren lassen. So, auch Linus hat auch so gelitten einfach. Und der hat mir auch erzählt, die haben halt nicht geschlafen. Der hat einfach so gesagt, so, ich habe den gestern Abend beim Dinner gesehen und er war einfach so, yo, ich habe jetzt irgendwie so 36 Stunden nicht geschlafen, weil wir saßen halt im Van auch immer nebeneinander, pitchnass. Also das war jetzt auch nicht so geil. Also das war halt wirklich, wie der Name sagt, Tortur. Und es gab auch ein reines Frauenbreitling-Team, die haben 26 Stunden gebraucht. 26 Stunden haben die 500 Kilometer zusammen abgerissen in ausgeglichenen Schichten, also Respekt an die. Aber wirklich auch unglaublich Wahnsinn, dass das Leute alleine machen, 1000 Kilometer, diese ganze Zeit Runden. Es war auch so unglaublich demotivierend, wenn du mal Profirennen gefahren bist. Wir sind halt diese 250 Kilometer, die erste Hälfte zu Ende gefahren, sind komplett motiviert reingekommen in diese Halle. So geil, erste Schicht beendet, so jetzt haben wir es hinter uns. Es war halt 1:30 nachts und da standen ungefähr 2 Marshalls und einer am Mikrofon. Und es hat so wirklich so niemanden interessiert, dass wir gerade reingekommen sind. Es war wirklich so, es hätte auch einfach zu sein können, so, ne? Es war so komplett egal, was wir da gemacht haben. Aber irgendwie dann trotzdem wieder witzig, weil es alle gefeiert haben, die daran teilgenommen haben. Also es war definitiv ein Event, was man als Teilnehmer schon feiern muss. Weil so viele Außenstehende hat es jetzt nicht interessiert, bin ich ganz ehrlich. Also die Autofahrer um 1 Uhr nachts haben sich eher gedacht,
was machen die Leute da?
Fahren hier gerade 3 Fahrradfahrer mit Licht an ihren Rädern durch den strömenden Regen. Seid ihr verrückt? Was macht ihr hier?
An der Stelle.
Und ich habe mir das
an der
gedacht.
Stelle gehen liebe Grüße raus an Sepp Breuer, der ja auch häufig unseren Podcast hört und auch oft, vor allem wenn er irgendwelche Ultra-Events fährt. Und der Kollege fährt gerade 7.800 Kilometer von Norwegen nach Portugal in der schnellstmöglichen Zeit. Wir sind gespannt, was am Ende rauskommt. Und ja, wenn ich die Geschichte von Rick höre, dann klingt es nach 7.800 Kilometer viel Spaß. Der alte Masochist, der zieht das durch.
Ja, liebe Grüße und viel Erfolg. Ich weiß nicht warum, aber Respekt. Aber auch, ja, zum Glück gibt es jemanden, der das macht, aber bitte nicht ich.
Ja, also allzeit
nie wieder Ultracycling.
Allzeit gute Fahrt und wenig Regen wünschen wir dir, Sepp.
Ja, ja. Ja, und sorry, dass das jetzt so ausgeufert ist, aber ich habe einfach versucht, hier so möglichst nah euch mitzunehmen, weil es hat mich selten was so ans Limit gebracht wie dieses Event. Und deswegen, da war ein kleiner Monolog fällig, um hier mal euch ein bisschen mitzunehmen.
Alles gut, alles wunderbar. Dann haben wir mal wieder eine Folge mit knapp 1,5 Stunden. Ich habe auch noch zu berichten, ich habe diese Woche durch dich motiviert eigentlich, mit dem Laufen wieder angefangen. Ich war diese Woche 3-mal laufen, sogar zweimal einen Koppellauf gemacht und überraschenderweise relativ schmerzfrei, bis auf ein bisschen Muskelkater. Und ich habe währenddessen...
Was ist deine Pace, Tanja? Wo ist deine
Pace? Gerade laufe ich immer so zwischen 5 und 5,10 eigentlich.
Was?
Ich bin ja...
Das ist viel schneller als ich. So schnell kann ich
also
nicht laufen.
Also ich bin ja trotzdem...
Ich bin immer so bei 5,30, 6 Minuten. Du läufst schneller als ich?
Ja.
Boah, ich bin so ein Lappen geworden. Ich muss mal wieder Sport machen. Ey.
Ja, ich glaube heute... Warte mal, da kann man doch bei Strava kann man doch seine Kilometerzeiten angucken. Also heute bin ich 5,7 ja. auf den Kilometer gelaufen. Bin 5 Kilometer gelaufen.
Boah, das ist nicht schlecht, ey.
Ja, also... Tempoanalyse 4,47, 5,4, 5,15, 5,13, 5,14. Also gut, wenn der erste Kilometer nicht so schnell gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich so eine 5,10er Pace gewesen ungefähr. Wie auch immer, aber gerade wenn wir darüber sprechen, ist mir beim Laufen auch so aufgefallen.
5,15 war meine schnellste Pace.
Ah ja,
5,15
war meine schnellste. Ja, da könnten wir schon gut zusammenlaufen.
5,28.
Aber ich habe gemerkt,
6,58.
Ich bin ja schon gelaufen, als ich so, also ich habe mit 11 mit Triathlon angefangen, also ab dem Zeitpunkt bin ich ja regelmäßig gelaufen und als ich dann meine Zeiten so mit Strava gestoppt habe oder meine Läufe an sich, habe ich so gemerkt, krass, früher hat man einfach, man hatte halt so Runden, wo irgendjemand, die mal mit dem Fahrrad abgefahren war, mit dem Tacho und gesagt hat so, ja, das sind ungefähr 10 Kilometer oder das sind ungefähr 5 Kilometer und dann ist man halt immer da sein Training gelaufen. Dann ging es irgendwann los, dass es den Google-Pedometer, hieß es dann, glaube ich, gab. Da habe ich dann schon in Bochum gewohnt und dann konnte man sich so Strecken ausmessen, die halt nicht nur an irgendwie Hauptstraßen orientiert waren, sondern wo man dann halt auch einfach auch so Waldwege und sowas eingeben konnte. Dann habe ich irgendwann meine Strecken danach getrackt und Intervalle bin ich zum Beispiel einfach nach Musik gelaufen. Also ich habe dann halt, man wusste ja dann so, ja, Intervalle sind wichtig, aber ich hatte dann keine feste Uhr oder sowas, weil ich ja auch gar keine Pace laufen konnte. Und dann habe ich zum Beispiel so Arctic Monkeys und immer wenn der Beat schnell wurde im Refrain, dann bin ich so lange in Intervall gelaufen, bis der Refrain vorbei war. Und jetzt ist halt einfach so, ja, macht man Strava an und drückt halt auf Aufzeichnen und läuft mit seinem Smartphone einfach und hat alles getrackt, hat die Kilometer, hat die Pace, hab die kompletten GPS-Daten. Also es ist so Wahnsinn, wie sich die letzten 20 Jahre einfach Sport halt auch krass verändert hat. Und im Radsport haben wir schon häufig genug drüber gesprochen, aber natürlich auch beim Laufen einfach dieses, nee, ich messe mir nicht irgendwie mit Schrittlänge 100 Meter auf und mache da meine Läufe, sondern ich habe einfach eine Uhr, die mir alles anzeigt. Also ja, das ist schon... war auf jeden Fall sehr lustig und ich habe mich wieder ein bisschen ins Laufen verliebt, weil man halt einfach in sehr kurzer Zeit sich sehr kaputt machen kann. Also zwar auch körperlich, aber man muss halt, wie du sagst, so dieses eine Stunde aufs Rad gehen ist manchmal so unbefriedigend, weil man danach einfach
ja.
nicht diesen Kaputtheitsgrad hat, den man gerne hätte. Aber so nach einer halben Stunde Laufen bin ich schon auch so ein bisschen Fritte.
Ich auch. Also deswegen Laufen, Shoutout ans Laufen. Macht mir auch Bock gerade. Ich habe das auch das Gefühl, dann habe ich wenigstens irgendwas gemacht. Naja, ich habe auch wieder eine spannende Woche vor mir. Morgen fahre ich nach Köln in die Innenstadt, ins Headquarter. Und dann werde ich mein Wise and Ambassador-Vertrag unterschreiben. Wir sind dann Partner. Tanja, wir sind noch verbündelter, als wir jetzt eh
noch
schon sind.
Noch mehr Partner, als wir schon Partner sind, Mensch.
Und dann am Dienstagnachmittag werde ich mit dem Zug nach Berlin fahren, weil ich am Mittwoch werde ich mit meinem Vater zusammen, es ist kaum zu glauben, aber ich werde mit meinem Vater zusammen live beim Sat.1 Frühstücksfernsehen sitzen. Da freue ich mich auch drauf.
Cool.
Und am Donnerstag bin ich dann abends noch, Jan Frodeno bringt zusammen mit Tino Pohlmann ein Buch raus. Da bin ich bei dem Event noch und dann geht's wieder zurück. Also auch schon wieder eine verrückte Woche, die ansteht. Und zwischendurch werde ich ein bisschen Sport machen, ein bisschen Radfahren, ein bisschen laufen. Und Leute, wenn ihr das Hausboot buchen wollt, meldet euch. Schreibt uns alle Anfragen auf allen Kanälen. Hausboot ist geil. Obwohl es jetzt auch langsam eng wird. Also langsam ist schon ausgebucht. Krass. Tanja, wir müssen nochmal gucken, wann wir zwischendurch mal reingehen.
Ja, aber wirklich. Ich habe nämlich auch jetzt, als ich Leos Geburtstagsbilder gesehen habe, richtig Lust bekommen, da mal hinzugehen. Ich freue mich auf eine kurze Woche. Ich habe sozusagen eine kurze Woche, weil ich Donnerstag 24-Stunden-Dienst habe. Das heißt, man geht immer freitags in ein langes Wochenende. Kommt zwar dann trotzdem auf mehr als eine 40-Stunden-Woche, aber es ist trotzdem auf einen sehr kurzen Zeitraum. Deshalb freue ich mich auf die kurze Woche und auf ein langes Wochenende, das den CSD beinhaltet. Und da freue ich mich auch total drauf, denn Tokyo Hotel kommt nach Köln als einer der Headliner am Samstag beim CSD. Und
wirklich? Das ist ja am Samstag?
Samstag um 22:10 auf dem Heumarkt, habe ich gerade eben recherchiert.
Boah.
Und da ich ja jetzt seit...
Leonie ist jetzt seit der
ich
Netflix-Doku
ich auch.
Leonie
ich war nie Fan. Ich war nie Tokyo Hotel-Fan und jetzt seit der Netflix-Doku feiere ich die so und gehe natürlich direkt dann beim CSD definitiv zum Tokyo Hotel-Konzert.
Ja, Leo will jetzt unbedingt die Woche danach, machen die Podcast Kaulitz Hills in Hamburg. Und vielleicht kennt Leonie irgendjemanden in ihrem Bekanntenkreis, der wiederum auch Menschen kennt, dass man da hingehen könnte.
Ja, das wäre doch schön. Oder sie geht einfach mit mir zum Konzert am Samstag.
Wenn ich ihr das vorschlage,
ich schreibe ihr direkt.
Ja, schreib ihr mal. Die ist jetzt riesig. Die ist jetzt, also ich finde die Doku aber auch geil, muss ich dazu sagen. Ich bin aber ähnlich wie bei der Tour de France Doku, bin ich auch bei Kaulitz und Kaulitz irgendwo bei Folge 4 und komme nicht weiter. Also vielleicht müsste ich mal weniger Termine machen und einfach mal mehr Netflix gucken.
Und vor allem das Lustigste war ja eigentlich, dass wir beim Netflix-Event für die Tour waren und da haben wir doch noch über den Launch oder die Premiere in Berlin für Tokyo Hotel.
Ja,
und da habe ich so gedacht, ja, ganz ehrlich, habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Also ich habe zum Beispiel mal Kaulitz Hills habe ich mal angehört, aber es war mir so ein bisschen zu hektisch, weil ich ja meistens Podcasts zum Einschlafen anhöre. Dann habe ich es auch nicht mehr weitergehört. Und jetzt höre ich das immer, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und werde jetzt, glaube ich, einfach die letzten keine Ahnung, 200 Folgen oder so, die rausgebracht haben, einfach so nachhören, weil ich diese Begeisterungsfähigkeit, diese zwei Typen haben, so angenehm finde und mir das so meinen Tag versüßt, dass ich mich jetzt auch richtig freue, die Band live zu sehen am Samstag. Und
ich finde es einfach so geil auch, wie die so richtig jetzt im gestandenen Alter, Mitte 30, jetzt nochmal so eine richtige Medienkarriere hinlegen, neben ihrer Musik-Band-Karriere, die sie als Teenie-Stars hatten. Also in meinem Umkreis, guck mal, du findest die jetzt cool, ich finde die voll sympathisch, Leo findet die sympathisch. Bei denen muss ja, ich würde gerne mal sehen, wie sowohl die Podcast-Hörerzahlen hochgehen, als auch die Follower-Zahlen, die Beliebtheitszahlen. Also ich glaube, so eine Netflix-Doku, auch wie die sie gemacht haben, ey, das macht so viel, glaube ich, aus, ey, bei denen. Ich glaube, bei denen kracht es gerade komplett.
Ja, das muss krass sein. Und ja, ich finde es ja auch immer angenehm, weil die sind 89er-Jahrgang, genau wie ich. Genauso wie auch Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, 89- und 88er-Jahrgang. Und da ist es halt auch immer das Witzige, weil man so gleiche Kindheitserinnerungen, weil man einfach wirklich den gleichen Zeitstrahl ja so hatte, mit den gleichen Dingen aufgewachsen ist. Und das ist irgendwie immer so angenehm, weil man auch aktuell emotional am gleichen Punkt ist. So, man merkt, man ist nicht mehr jung, man fühlt sich aber auch noch nicht so richtig alt. Und da fühlt man sich immer sehr abgeholt, wenn man sich dann die Podcasts und die Gefühlswelt der Leute anhört, auch wenn jeder ein sehr unterschiedliches Leben führt.
Nö, ich finde, dein Leben ist ziemlich ähnlich von dem,
ja,
von Bill
auch.
Kaulitz.
Deutz, also, das kann Deutz, man schon L.A., so sagen. Alles gleich.
Naja, aber da, ich finde, da sieht man auch wieder einfach so diese Stärke unseres Podcasts. Wir haben als Fußball-Podcast mit der EM begonnen, sind dann zu unserem Hauptthemengebiet übergewechselt, Radsport, und gehen jetzt popkulturell mit Kaulitz und Kaulitz raus. Also wir haben wieder alles abgearbeitet, was gerade en vogue ist, was in den Mündern der Menschen besprochen wird, was so in den Mündern passiert. Da wird nicht gegessen, da wird nicht nur auch andere Sachen gemacht, da wird auch gesprochen und wir haben wieder alles wiedergegeben.
Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich wollte noch sagen, weil wir Lianes Etappensieg nur kurz angerissen haben, die ja verletzungsbedingt so ein bisschen verspätet ins Jahr gestartet ist und dass sie sich jetzt zurückmeldet, kurz vor Olympia und kurz vor der Frauentour und zeigt, dass sie wieder auf der ganz großen Bühne Rennen gewinnen kann. Freut mich sehr und ich wünsche ihr viel Erfolg für die nächsten Monate.
Viel Erfolg. So, Tanja, 14 Minuten sind schon gespielt im EM-Finale. Es steht noch 0-0. Lass uns mal Podcast jetzt aufhören und ein bisschen EM-Finale
gucken.
Okay,
mit Fußball angefangen, mit Fußball aufgehört. Jetzt wird es Zeit, das Mikro auszumachen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Übrigens, ich hätte Tickets bekommen. Mir wurden vor 2 Tagen Tickets angeboten fürs EM-Finale, aber ich habe abgesagt wegen zu viel Stress gerade.
Ich hätte es jetzt auch nicht nach Berlin geschafft. Aber du hättest bestimmt jemanden gefunden, den du die Karten hättest abgeben können, oder?
Ja, ich glaube, die Bedingung war schon, dass ich die selber nehme. Einfach nur zu nehmen und weitergeben wäre auch blöde, ne? Naja, beste Grüße. Und jetzt schaue ich mir das EM-Finale viel, viel lieber neben meiner Frau im Bett an, als vor Ort zu sein. In diesem Sinne,
tschüssi.
Ja, aber ist auch schwierig mit so einem offenen Sack, ist auch schwierig im Ehebett, sag ich dir ganz ehrlich.
Ich will nicht mehr hören.
Ciao, ciao.